Ja, hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Potterboss, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos mit dem Mitch.
Und dem Ant. Hallo Mitch.
Servus. Grüezi und hallo. Guten Abend.
Hallo.
Oh, er hat schon, habe ich ja Servus gesagt, das Oktoberfest ist gerade vorbei und er hat schon die Mass in der Hand. Also, nee, ein kleines Fläschchen Erdinger, Weißbier.
Alkoholfrei.
Genau, alkoholfrei. Und auch ich bin in Münchner Gefilden unterwegs. Hier ist das.
Na, Paulaner. Weißbier
Genau.
0,0.
0,000. Der Kasten war mal wieder im Angebot. Ich habe ihn mir ergattert. Mal gucken, wie lange er
Perfekt.
diesmal hält.
Ja.
So, ich greife. Wir gehen ein bisschen weiter südlich von München aus in die Schweiz und ergreifen das Power Tool. Klappen das notwendige Werkzeug aus und öffnen auch schon und gießen ein. Damit wir auch am Anfang unser Ritual nicht vernachlässigen.
Ganz genau.
Wir ölen unsere kleinen Stimmchen.
Richtig, damit
Denn
wir
wir müssen
auch
heute viel plappern und plaudern.
in einem Zug hier durchkommen.
Genau. Ich höre dich gar nicht so gut. Ist dein Mikro so weit weg oder wird das
Doch,
nachher noch justiert?
da schauen wir mal. Vielleicht geht das
Ah
so
ja,
ein
guck mal,
bisschen
viel,
besser.
viel besser, viel besser. Dann hört sich doch
Ah,
gleich auf.
ja.
Ja, wir sagen Prost. Guten Abend. Und
Und ja, gönnt
ah.
euch, ne? Also falls ihr euch jetzt
Genau,
auch was
jetzt.
aufmachen wollt, jetzt ist genau der richtige Moment noch. Gleich könnt ihr nicht mehr, weil das ist zu aufregend.
Ja, also was ist denn heute eigentlich alles los? Irgendwie unsere Pläne sind ein bisschen durcheinander gekommen. Wir haben beim letzten Mal schon groß verkündet, was wir demnächst machen werden an kulturellem Highlight wieder in Köln in Live Music Hall. Und da hat uns jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Es war bezahlt, es war sogar gedruckt tatsächlich. Ich hatte Tickets gekauft
Oh,
für
sogar
heute
richtige.
Abend.
Ja,
Und
dann.
nee, und ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich nicht richtige Tickets kaufen konnte, aber es gab nur zwei Optionen. Entweder selber ausdrucken
Also.
oder Tickets zuschicken mit ne? Versandkosten. Und
Ja,
bei selber ausdrucken dachte ich, die meinen doch nicht jetzt nicht drucken. Da wird doch gleich noch die Option kommen von wegen digitales Ticket. Nee, nee, tatsächlich selber drucken. Und ich glaube, ein oder zwei Tage bevor die Nachricht kam, die dazu führte, dass wir das jetzt nicht machen, war ich dann beim örtlichen DM, die jetzt auch statt Fotos auch Dokumente ausdrucken kann. Und ich habe diese Tickets dann wirklich ausgedruckt.
Achso, du hast gar keinen Drucker zu Hause, mit
Nein,
dem du das
sowas habe ich nicht
ausdruckst.
mehr.
Ja, paperless Office oder so.
Richtig. Hier wird nicht
Ja.
mehr gedruckt.
Ich drucke jetzt einfach Geld.
Ja, aber leider kam dann die Nachricht. Und dann auch einen Tag später, also erst habe ich sie von dir bekommen und einen Tag später dann auch von Veranstalter, dass Peter Hook leider heute nicht auftreten kann.
Nee, genau. Um Peter Hook ging es nämlich. Peter Hook, nämlich der, ne, wer es jetzt immer noch nicht weiß, der ehemalige Bassist von New Order und vormals Joy Division, der mit seiner Band The Light unterwegs ist und alte New Order-Alben und Best of New Order und Joy Division performt. Und das hätten wir gerne mal gesehen, denn zuletzt haben wir vor 20 Jahren New Order live gesehen und somit auch der Peter Hook ja, war er gerade noch eben dabei. Wir kommen später darauf zu sprechen, bevor er ausgestiegen ist. Und ja, das ist wirklich schon so wahnsinnig lange her. Ja, da muss man warten, bis dieser Herr Huck mal in die Nähe kommt. Und was ist? Da hat er Schulter und kann deswegen nicht auftreten.
Ja, wurde sogar operiert, hieß es, glaube ich, ne? Und da laboriert er noch ein bisschen, das
Ja, genau. Also
auszukurieren.
hat nicht so lange, also ist nicht so schnell ausgeheilt, wie er gehofft hat. Und naja, kann man ja auch nachvollziehen, wenn jemand den ganzen Abend einen Bass auf der Schulter hat. Also nicht den Bass, sondern den Gurt, der diesen Bass trägt, der bis zu seinen Knien herunterhängt. Das ist ja quasi sein Markenzeichen. Und ja, dann ist das nicht gut, wenn die Schulter kaputt ist. Ich weiß ja,
Ja,
vielleicht ist davon ja auch die Schulter kaputt.
genau. Vielleicht hat dann doch ihm gesagt, hängen Sie den Bass mal ein bisschen höher.
Ja, wirklich.
Das ist nicht gut für die Schulter.
Und Rücken hast du dem jetzt auch noch, ja.
Genau. Achten Sie auf Ihr Alter. Wir haben die ganzen Bilder ja gesehen. Es ist ja auch schon vielfach verfilmt. Und jetzt machen Sie mal richtig.
Naja,
Ja.
wünschen wir natürlich unserem treuen Hörer Peter Hook von dieser Stelle aus auch gute Besserung und auf dass er uns vielleicht im nächsten Jahr mal. Das ist nämlich auch blöd, weil alle Oktobertermine, er hatte ja ein paar in Europa, wurden ja abgesagt bzw. verschoben. Zum Beispiel die ganzen Termine, die er in Holland hatte, in den
Ja,
Niederlanden,
Benelux,
die
ne? Ja,
gibt's,
ja.
ja, die wurden jetzt auf März verschoben. Nur das Köln-Konzert, das wurde einfach restlos abgesagt.
Tja.
Ersatzlos gestrichen. Schade, Popade.
Ja. Ist, glaube ich, auch ein gewisser Druck, ne? Also, ich meine, mit, das ist ein organisatorischer, wenn man sowas rückabwickeln möchte oder verschieben, ne? Und den Fans die Möglichkeit geben möchte, das Ticket auszutauschen oder nicht, dann muss man ja auch die, ne, sagen, wann soll denn das das nächste Event sein. Wenn du noch nicht innerhalb von 2 Tagen dann irgendeine Location findest, die entsprechend die entsprechende Größe hast, dann musst du erstmal sagen, nö, ist wohl erstmal nicht.
Ja, ja, genau, genau.
Kann mir aber auch schon vorstellen, dass man irgendwie nochmal den Markt sondiert und vielleicht ein bisschen länger braucht und vielleicht das nächste Jahr doch noch in der Zeit, wo er auf Tour ist, nochmal in Köln vorbeikommt oder in der Nähe. Vielleicht muss man ja nach Düsseldorf ausweichen.
Kann auch gerne nach Düsseldorf, nach Oberhausen, nach Bochum, nach Essen. Es gibt doch so Live-Music-Hall.
Stadthalle Aachen. Hagen war nicht.
Hagen in Kultopia oder nach Dortmund ins FZW oder so. Ne, da kriegen wir den Herrn nochmal rein. In so Clubs wie die in der Größe, wie sie angefangen haben mit Joy Division.
Ja, wir halten das mal im Blick. Aber leider ist es uns jetzt gerade vergönnt. Aber trotzdem hatten wir uns ja vorgenommen, bevor wir das Konzert gesehen haben, tatsächlich auch ein bisschen über sein Schaffen in der Vergangenheit zu reden.
Genau. Deswegen also, so ist das große quasi Thema, nichts. Nicht? Ja. Ja, hier so an dem Plan ändert sich jetzt eigentlich nichts, nur dass wir beim nächsten Mal kein Konzert-Review dann noch nachliefern können. Ach ja, auch nicht so schlimm. Stattdessen machen wir jetzt einfach ein Review des neuen Taylor Swift-Albums und zwar von vorne bis hinten.
Hast du schon gehört?
Nein, also doch, also ja, ich hab einmal, einen Song habe ich gehört, habe gedacht, es ist ziemlich langweilig. Und das haben auch viele andere schon gesagt, dass die Erwartungen sehr hoch gewesen seien und sie den nicht so richtig erfüllen konnte. Und ich weiß auch nicht, Taylor Swift kenne mich jetzt gar nicht so aus. Ich habe nur erschreckend gesehen, dass das Video kaum war, es draußen schon irgendwie 20 Millionen, Trillionen mal angeklickt war, nur weil es halt ihr Name ist und der Song ist einfach völlig banal. Also
ja, ist völlig verrückt. Also ich glaube, natürlich ist es völlig überhyped und ich meine, er hat ja schon alles gemacht, Riesentouren, die Tour verfilmt und streambar auf Disney Plus und Dokus über irgendwelche Alben, die sie gemacht hat und es ist halt, ja, und sie ist ja dauernd im Gespräch, ne, ja, verlobt und jetzt nächstes Jahr wird geheiratet, die große Swift-Hochzeit.
Die Englischlehrerin, so. Sportlehrer, irgendwie sowas.
Ja, ist doch alles ganz toll, aber ob da jetzt noch das große Ding rauskommt, ich glaube, das nächste gute Taylor Swift-Album entsteht dann, wenn man es nicht erwartet.
Okay, gut. Aber jetzt haben wir so ein bisschen so was Taylor Swift hier portamiert, als ob wir uns da auskennten.
Ja, ich kenne mich da nicht aus. Also ich mag Folklore, also das Album, was sie 2020 gemacht hat, ne? Die Corona Years, ne? Wo so ein bisschen Indie-poppig wurde. Mit denen hier, wie hieß er noch, der Gitarrist von The National? Ach, egal.
Naja. Gut, da, wir kommen gleich zu Sachen, von denen wir mehr Ahnung haben, nämlich Yodo und Pete Hook und so weiter und Joy Division. Aber das Lustige ist, wir holen etwas nach jetzt erstmal, was wir beim letzten Mal nicht tun konnten. Und ich dachte eigentlich, das wäre damit auch vom Tisch. Ne? Und da geht es nämlich um das Ypsept, das gute Alte, das sein 50-Jähriges gefeiert hat. Und ihr wisst ja, wir machen gerne Sachen zum Thema Jubiläen und lassen uns bei Jubiläen auch gerne inspirieren. Und das nehmen wir dann einfach als Aufhänger, um darüber zu protamieren, wie man so schön sagt. Und ja, ich habe ja gesagt, dass ich keins von diesen Jubiläumsheften mehr bekommen habe. In allen Zeitschriftenhandlungen meines Vertrauens war da nichts. Und bin so letztens nichtsahnend in den Supermarkt meines Vertrauens gestiefelt, nämlich eine Kaufland-Filiale, weil ich da was ganz anderes kaufen wollte, nämlich was man so kauft im Supermarkt, nämlich Lebensmittel. Und komme da auch am Zeitschriftenregal vorbei. Und dann in der Mitte quasi so, als ob es für mich extra aufs Display gelegt wurde, irgendwo zwischen anderen Zeitschriften, wo es irgendwie so gar nicht, ja, wo wird man das einordnen? Ne? Das ist wahrscheinlich bei den Kindercomics mit Gimmicks, ne? Die es von Lego und so weiter gibt. Ne? Es gibt ja heute gar keine. Das ist sehr lustig, ne? Das war damals, Ips war der Vorreiter mit den Gimmicks und da gab es sonst so Comics, ne? Und gleich, ja, die Mickey Mouse und so, die haben es ab und zu auch mal gemacht, ne? Dass so was Lustiges, Sticker oder sowas dabei gelegt wurden oder eine Schallfolie. Aber jetzt gibt es eigentlich gar keine Kinderzeitschriften mehr ohne Gimmicks, ne? Also mehr sind das so die Zeitschriften noch, die Anhängsel der Gimmicks. Ja, meistens bei Lego sind es Lego-Figuren oder so, ne? Ja. Oder 3 Fragezeichen mit irgendwelchen Detektivwerkzeugen oder Benjamin Blümchen mit irgendeinem, keine Ahnung was. Nicht so mehr mein Hauptbetätigungsfeld. Ja, aber da gab es da noch. Ne? Einmal habe ich gedacht, ja gut, nehme ich mit, ne? Und dann portamieren wir direkt darüber, holen wir es einfach mal nach. Es gab es leider nur einmal, deswegen habe ich es dir eingescannt.
Ja.
Und ich sage, wir blättern jetzt einfach mal gemeinsam durch und dann als großes Highlight werden wir auch noch das Gimmick einmal hier live unboxen und mal gucken, ob es was taugt. Ne? Das ist nämlich eine Dartscheibe mit 3 Magnetpfeilen und die Dartscheibe ist ein Entscheidungshelfer. Ja, da soll man sozusagen von der von dem, was auf der Dartscheibe steht, was man getroffen hat, sich irgendwelche schwierigen Entscheidungen abnehmen lassen.
Verstehe, man hätte auch einen Würfel machen können, ne?
Ja, genau.
Entscheidungswürfel.
Das ist kein Spielzeug, steht drauf. Nicht für Kinder unter 3 Jahren. Und nicht auf Augen oder Gesicht zielen. Keine anderen Gegenstände mit diesem Spielzeug abschießen als die mitgelieferten Geschosse. Nicht aus nächster Nähe abschießen. Dieses Produkt enthält kleine Magneten.
Ich glaube, das stand vor 50 Jahren noch nicht darauf. Das klingt alles so spaßbefreit. Nee. Und oh mein Gott, wir könnten sonst mit Versicherungen zu tun kriegen.
Ja, ja. Ja, okay, wir haben hier das Cover vor uns, ne? Das ist hier Kult. Darum geht es auch. Achso, man muss sagen, es gibt zwei Hefte. Einmal hier so ein etwas größerformatiges Kultheft.
Forever Kult.
Ja,
was einfach Nummer so 1284.
Ja. Das lässt einfach Revue passieren und das blättern wir gleich mal durch, was so in den letzten 50 Jahren so alles passiert ist, beziehungsweise nicht alles passiert ist, sondern die Menschen, die vor 50 Jahren, ne, also sozusagen in den 70ern und 80ern vielleicht jung waren, so, ne, an die errichtet sich das und da gibt es viele schöne Kindheitserinnerungen in Form von Spielzeugen, die es damals gab und solche Sachen. Also eigentlich den ganzen Quatsch, den wir ja auch immer machen.
Ja, genau. Eine reine Nostalgie-Show, die alle irgendwie machen, die zurückgucken, ne? Nur mal so auf einen, das sagt irgendwie mehr über weniger über die Dinge aus, als über den, der es kuratiert hat und ausgesucht hat.
Ja, genau. Ne? Und da gibt es natürlich bestimmte Schwerpunkte hier auch bei diesem Yps-Heft. Man sieht so eine kleine Collage hier im Hintergrund auf der Titelseite, so viele kleine Quadrate. Da sieht man hier oben links Star Wars-Spielzeug, aber auch einige Yps-Cover. Ne? Natürlich die Urzeitkrebse sind abgebildet.
Ja, 3 Fragezeichen-Kassetten sehe ich oben.
Ganz unten rechts ein Joystick
zum Computerspielen. Der Competition Pro.
Ja, das ist dieser quadratisch flache, den man mit 2 Knöpfen unten so auf den Tisch stellen kann. Ne?
Genau, aber die 2 Knöpfe, das haben wir programmiert, die machen dasselbe. Da kann man also links und rechts bedienen.
Einfach für links wie Rechtshänder.
Ah, ja.
Universalmodell.
Und wir sehen auch schon Knickgummifiguren und Luzi, der Schrecken der Straße.
Ja, genau. Ne? Eine Kultserie aus, eine Co-Produktion aus Tschechien und mit dem WDR. Ne? Mhm. Wurde gehört in Köln gedreht, wie ich erfahren habe.
In Köln, richtig.
Ja, E.T., ne, wird dort auf die Stirn geküsst. Das ist der ikonische Foto aus dem Film. Otto Walkes und der Zauberwürfel sind zu sehen. Captain Futures Raumschiff und da unten, das dürfte David Bowie sein, oder?
Oh.
Der da so ein bisschen aus seinem Kästchen rausragt und das Mikro in der Hand hat.
Möglich. Ja, wahrscheinlich.
Ja. Old Shatterhand und Winnetou sind auch dabei.
Genau. Und Urlaub mit einem Bulli. Sieht man rechts am VW Bulli. Naja.
Und ein ferngesteuertes Auto, also alles, was es irgendwie braucht, ne? Schon mal so angedeutet. Ich gucke mal ein bisschen rein, also ich schlage auf, gut, dass hier das Editorial und so, das sparen wir uns. Dann ist irgendwie noch so ein komischer Typ im Känguru-Kostüm. Das ist ja hier der heißt, glaube ich, Yps, ne?
Yps, ja, habe ich auch Känguru, mal nachgelesen, ja.
Das mit den Karos.
Genau, so. Also die Geschichte geht zurück auf ein Känguru in Australien, das Yps hieß, glaube ich.
Ja, das ist hier auch mit alten Zeitungsartikeln. Da können wir vielleicht mal direkt dahin springen.
Ja, wo waren wir?
Wie alles begann, auf Seite 6. Das ist hier, ich stoße ja immer an dieses Kabel, Mensch, das ist ja völlig unprofessionell. Da sieht man nämlich, und auch das würde heute aus Tierschutzgründen nicht mehr bestimmt gemacht werden. Sie haben nämlich ein Känguru als Paten sozusagen getauft, indem sie ihm Sekt über den Schädel gossen.
Gott, oh Gott.
Und, ja, genau. Da ist nämlich eine alte Redakteurin wieder ausgegraben worden, beziehungsweise der hat sich gemeldet, die das damals gemacht hat. Ja, das ist natürlich nicht das australische Känguru, sondern das Münchner Tierpark.
Okay. Jetzt haben wir es. Münchner Tierpark.
So, also das ist die Geschichte des Kängurus, wer das nachlesen möchte, falls ihr natürlich doch so ein Heftchen kommt, ne, wie alles begann. Dann eine Doppelseite weiter ist, guck mal, da kennen wir hier diesen Forensiker aus dem Fernsehen, ne, den Marc Benecke.
Das ist nicht nur ein Forensiker, das ist auch ein Oberbürgermeisterkandidat in Köln gewesen. Für die Partei.
Die Partei ist dann angetreten. Ach, für die Partei, ach so.
Tatsächlich, hat er, glaube ich, irgendwie 5% oder so geholt.
Ja, guck mal. Ja, den haben sie quasi hier eingeladen, um wissenschaftlich oder forensisch irgendwelche alten Yps-Gimmicks zu untersuchen mit seinem Spezialwerkzeug. Der hat ein bisschen was unter die Lupe genommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das ist auch so Nostalgiker, der auch gern Quatsch mitmacht.
Ja, was mich ein bisschen irritiert ist, er hat hier so ein Magnetspiel, beziehungsweise ein Spielzeug, das auch als Gimmick ein Rad auf einer Metallschiene irgendwie balancieren ließ. Und dieses Rad sieht man auf einem Foto an seinem Finger hängen, denn er hat einen implantierten Magneten in seinem Ringfinger. Ja, wer es braucht, ne?
Ich glaube, das ist nicht das einzige Implantat, metallische Implantat, was er sich gemacht hat.
Ja, okay.
Also, er hat mal davon erzählt. Folgt. Weil es geht.
Ja, genau, weil es geht, ja. So, wir blättern weiter. Es geht jetzt zurück in die Kindheit, ne? Laut Überschrift dieser kleinen Reportage. Ob Vintage oder neue Toys, Spielzeug wird für Erwachsene immer ein größeres Thema. Genau, ne? Kennen wir ja auch, ne? Wir haben das ja mit unseren diversen Lego-Folgen schon auch bewiesen. Da gibt es so ein schönes Wort für die Menschen, für die Erwachsenen, die auch mit Spielzeug zu tun haben. Kiddles, genau. Ne? Aus Adults und Kids, die Kiddles.
Ah, okay.
Ja. Und hier ist jemand porträtiert, der so einen Retro-Spielzeugladen betreibt, glaube ich.
Gott, oh Gott. Mit ganz viel teurem Zeug.
Ja, teures Zeug. Man weiß ja, die ganzen Actionfiguren, die müssen noch in den Blistern sein und dann sind sie, was weiß ich, wie viel Werk. Oder hier ist so ein Star Wars Java, ne? Und da gibt es irgendwie Unterschiede, ob der jetzt einen Stoffmantel hat oder so einen Latexmantel oder so und dann wird das noch teurer.
All Vinyl, solche Sachen. Hatte ich gelesen, Vinylmantel.
Ja,
der mehr als 1000 Euro wert.
genau. Ja. Genau, irgendwie Jaws, also hier der weiße Hai, ist auch durch das Heft ein großes Thema. Hier gibt es zum Beispiel auch, das wusste ich gar nicht, also klar, ist auch logisch, dass es dazu auch Actionfiguren gab, irgendwelches Merchandise-Zeug, ne? Und ja, dann geht es gleich weiter mit Comics natürlich, ne? Weil Comics sind ja bei Yps auch ein großes Thema. Das Heft besteht ja aus diversen verschiedenen Comics. Die fand ich übrigens damals irgendwie auch, ich hatte Yps-Hefte auch einige besessen oder bekommen oder selber gekauft, meistens wegen der Gimmicks. Ich weiß auch, das erste Yps-Heft, was ich wirklich aktiv gekauft habe oder mir kaufen ließ im Urlaub, war wirklich das mit diesem Stormtrooper. Das war dann gleichzeitig meine erste Star Wars-Figur und mein erstes.
Tatsächlich.
Ja, da war einer aus diesem The Empire Strikes Back, die mit den langen Vinylmänteln. So ein Stormtrooper war dabei, ne? So einer aus dem Schneeplaneten-Szenario da. Ja, das, sowas gab es da als Gimmick. Ist das nicht toll? Hier gibt es einen großen Abriss von verschiedenen Comics, die man damals so alles gelesen hat. Ne? Es ist ja heute anscheinend ja nicht mehr so ganz alltäglich, dass Comics im Zeitschriftenladen so, ne, ich habe ja gerade gesagt, meistens hier die Kinder, die mit den kleinen Gimmicks da und Merchandise ausstaffiert werden. Aber ja, wenn man hier sieht, was gibt es da? Mickey Mouse, Fix und Foxy, Felix, Lasso, Silberpfeil, ganz viel Western-Comics so, ne?
Ja.
Klar.
Aber auch schon das Zack, ne? Das gibt es, glaube ich, heute noch als Comic-Magazin. Aber du hast vollkommen recht, das gibt es eigentlich gar nicht mehr so am Kiosk oder so, sondern das Thema Comic ist so ein bisschen in die Buchhandlung verschoben worden. Ne? Es gibt also in vielen Buchhandlungen, größeren Buchhandlungen gibt es eine Comic-Ecke, beziehungsweise in größeren Bahnhofsbuchhandlungen vor allem auch. Ne?
Also wenn aber dann eher diese Comic-Bände, ja. Ne? Sowas wie Asterix in dem Format oder halt hochwertige, auch eher für älteres Publikum ausgerichtete und nicht diese Wochenmagazin-Comics, wie wir sie damals auch kannten, ne? Fix und Foxy, Mickey Mouse in diesem Flatterheft.
Genau, das Style. Ist dieses ganze Thema Comic und vor allem jetzt auch seit einigen Jahrzehnten schon Manga ist halt eher in die Buchecke gerückt, ne? Und also auch in jedem Buchladen findet man mindestens, meterweise mittlerweile Mangas, die man kaufen kann.
Stimmt, Mangas, das ist
aber alle so ein Riesenthema. Taschenbuchformat.
Ja, von rechts nach links.
Genau, man merkt, dass man Manga in der Hand hat, dass man andersrum blättern muss, ja. Aber zum Glück wird in der richtigen Richtung geschrieben, also auf Deutsch.
Ja, genau, das ist immerhin noch, ne? Ich habe mal, glaube ich, mir zweimal geholt beim Tag des Comics, ne? Wie heißt dieser Comic Day oder so, wo man zwei Mangas umsonst abholen konnte.
Richtig. Was aber kurios ist, diese Umsonstformate sind wieder so dünne Heftchen, ne? So ähnlich, die eher so aussehen wie das alte Mickey Mouse oder alte Fix Foxy.
Ja, das sind auch solche, die es dann eher mal zwischendurch mal als Gimmick bei McDonald's Happy Meal oder so kriegst.
Ne? Genau.
Ja, guck mal, hier sind die Superhelden, die Avengers hießen damals noch die Rächer.
Die Rächer.
Die heißen jetzt aber, glaube ich, flächendeckend Avengers auch auf Deutschland. Auf Deutsch, ne? In Deutschland, ja. Ja, gut. Also Conan der Barbar und Captain Future. Habe ich aber damals nur im Fernsehen geguckt. Jetzt wird es ein bisschen auch interessanter für uns, also weil ein Thema, das wir auch gerne beackern, nämlich das Sound der 80er. Und wen haben sie da als Paten sozusagen für diesen Artikel genommen? Kein geringeren als den guten alten Markus Kafka.
Markus Kafka, guck mal.
Ja. Der erzählt ein bisschen was über die Mixtape-Kultur, ne?
Sehr schön. Er ist natürlich auch prädestiniert dafür, weil er ja auch in der Wiederauflage von Formel 1 von uns schon erwähnt wurde und beobachtet wurde. Ja, und halt er lange bei MTV und so gearbeitet hat. Ne? Also es ist Markus Kafka und Popmusik gehört schon ziemlich eng zusammen.
Ja. Er hat hier, das können wir vielleicht mal kurz vorlesen, seine Top Ten, ne, sein Mixtape, was er da so quasi stellvertretend auf sein 80s Top Ten, 80s Mixtape draufpacken würde. Fangen wir mal umgekehrt an. Also 10 wäre hier I Wanna Be Adored von The Stone Roses. Kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ah, wieder.
Ich hab's nicht im Ohr, aber The Stone Roses ist halt so eine Indie-Band, ne, Anfang der 2000er. Ich glaube, ich habe die sogar mal auf dem Bizarre Festival gesehen. Kurz danach.
Und die Stone Roses hätte so Easy vermutlich nie gegeben. Und ohne New Order hätte es Stone Roses nie gegeben. Mhm. Oder die Happy Mondays, so, ne? In diese Richtung.
Yep.
So, aber Nummer 9 ist mir natürlich ein Begriff. Where is my mind von den Pixies? Das ist so, ja. Oder habe ich zuerst, glaube ich, von Placebo gehört, bevor ich die Originalversion mal gehört habe. Ne? Die,
ja, ja.
Letztens auch mal mit der Schülerband gespielt. Das ist wirklich ein schöner Song.
Indie-Klassiker, ja.
Ja. Bring the Noise von Public Enemy, Hip-Hop, ja, gut, Public Enemy, da ist, ja, kann ich nicht mitreden, also nicht, was das angeht.
Ja, aber dann geht's doch weiter mit The Smith.
Ja,
there is genau. A light that never goes out.
Also ja,
unser Indie-Herz auf.
Genau, ein über Indie-Smith-Klassik-Song und so weiter. Spielt jetzt auch natürlich immer wieder der gute alte Johnny Marr, wenn er auf Tour ist, ne?
Ja klar, das gehört dazu. Talk, Ende des Monats ist er noch bis auf Tour, ne?
Sogar in Köln. Ja, genau. Also der ist noch available, wenn er nicht irgendwas vielleicht auch an der Schulter haben sollte.
Genau. Talk ist Platz 6 mit Life's What You Make It. Kenn ich bestimmt.
Ist ein schöner Song.
Ja.
Babe, while Life's What You Make It, ein bisschen ruhigerer. Jetzt nicht so dieser, gibt ja diese zwei großen Hits von Talk, It's My Life, der auch gecovert wurde von Garbage, ne? Ja, nicht Garbage, wie heißen sie? Gwen Stefani.
No Doubt.
Mhm. Ja.
Mhm. Ja, genau.
Das wurde dann Ende der 90er dadurch nochmal gepusht. Und der andere Song ist, Talk, nicht Living in Another World, gibt es auch von Talk. kommen wir gleich drauf. Das mit dem Ding, mit den Elefantengeräuschen da am Anfang.
Komme ich nicht bei. Kommen wir lieber zum nächsten Song. Der wurde auch von Weezer gecovert. Take on Me von Aha.
Ja, sein Lieblingspopsong aus den 80ern.
Ja.
Gut, ja, das ist gut. Das war ja auch bei den Alben von 1985 den besten hier. Das ist das Debütalbum von Aha. Und da ist das drauf. Und das kennt man wegen des Videos. Und das ist einfach ein Song, der. Ja, das ist wirklich so ein Klassiker wie Dancing Queen oder was weiß ich. Ne? Das ist einfach nicht mehr wegzudenken.
Passt aber auch gut zu unserer heutigen Episode, wenn wir nachher über New Order sprechen. So diese Synthi-Sounds, die für immer im Ohr bleiben, ne? So diese Hore, ne?
Genau.
So, das ist einfach
ja, die Melodie ikonisch. Und der Sound, ne, zusammen. Wollen ja heutzutage so Leute wie The Weeknd, ne, nacheifern, ne? Das ist so dieses Blinding Lights ist, glaube ich, sehr im Aha-Take-on-Me-Stil gemacht. Ne?
Ja.
So, wir nähern uns der Top 3, aber erst noch Top 4, Platz 4 ist Forest von The Cure, gute Wahl. Also The Cure und New Order, die haben ja auch sehr viel gemein. Mhm. Zum Beispiel auch den Bass, der in den Knien hängt. Ja, gibt es mehrere gute Songs von The Cure. Wie gesagt, ich bin ja ein bisschen auf The Cure wieder aufmerksam geworden durch das Album von 1985 mit den vielen schönen Singles. Und The Forest ist noch ein bisschen älter. Again and again and again and again and again and again and again. Wird, glaube ich, sehr oft gesungen. So. Oh, guck mal, was haben wir auf Platz 3?
Da kommt natürlich New Order. Aber die Songauswahl enttäuscht mich, Markus. Aber das ist nicht meine letzte Enttäuschung. Das ist ein bisschen offensichtlich. Ist ein bisschen
offensichtlich, ne?
Ja, Mensch, Blue Monday. Wer sagt denn, wenn er nach einem Lieblings-New Order-Song gefragt wird, Blue Monday? Das ist ja unglaublich. Also das werden wir wahrscheinlich nachher nicht sagen.
Ja, das ist natürlich so, vielleicht mag man Blue Monday, aber man weiß ja
klar.
Man muss was anderes sagen, damit man als Kenner gilt. So, ne?
Ja. Gut.
Aber das Gleiche gilt auch für den Song auf Platz 2, glaube ich, ne? Wenn man...
Exakt.
Das auf die andere Band hier überträgt, die wir auch eigentlich jeden Podcast einmal erwähnen müssen, nämlich Depeche Mode.
Ah.
Und da hat ausgerechnet People Are People ausgewählt. Warum eigentlich?
Weil es da eins, ja. Ne, der Number One Song und verbindet er irgendwie mit Formel 1 und ich weiß es nicht, was soll das? Ich habe den Text nicht gelesen, aber irgendwie, das ist eine große Enttäuschung, Markus.
Er hat ja so ein schönes Büchlein über der Peschmut auch geschrieben, habe ich auch gelesen. Und
exakt.
Da, erzählt auch genau das hier mit seiner Frisur und so, ne, dass er dem nacheifern wollte.
Okay.
Gut. Und auf 1, gut, ist ein schöner Song aus den 80ern, Fade to Grey, ist glaube ich so auch so ein Synth-Pop-Pionier.
Ja, habe ich als 7-Inch hier im Regal stehen.
Ja. Gut.
Hatte man damals.
Mittlerweile ein bisschen abgenudelt, so dieser Song. Ne? Aber ich glaube, als ich den damals zum ersten Mal gehört habe, das muss ja sehr früh gewesen sein, hat er mich irgendwie fasziniert, was diese Soundlandschaften anging. Ja. Dann irgendwie anders als andere.
Das stimmt.
So, wir blättern mal ein bisschen schneller weiter. Es geht weiter mit He-Man vs. G.I. Joe. Na gut, He-Man kenne ich ja noch gut. Also man könnte quasi aus hier, ne, fast hier jeder dieser Doppelseite eine eigene Pottermaus-Sendung machen. Also He-Man wird mich auch schon mal sehr reizen. Ich glaube, da gibt es demnächst eine neue Verfilmung und dann kann man das ja vielleicht zum Anlass nehmen. Ich habe auch noch so ein paar alte He-Man-Figuren noch.
He-Man vs. Skeletor.
Aber G.I. Joe, das kannte ich nur mal als irgendwie auch so ein C64er-Spiel. Das wäre irgendwie zu militärisch angehaucht.
Da ich weiß gar nicht, ob das ein großes deutsches Thema war, G.I. Joe.
Also keine Ahnung. Ja, Tele 5, 1988, ja, da fing es bei mir gerade an mit Tele 5 und Kabel und so. Ne,
ja gut, aber da habe ich eher die Top 100 in der Nacht aufgenommen von Tele 5, um Musikvideos zu gucken, weil wir noch keine MTV hatten.
Genau.
Also, eieiei. Ja, wo sich Tele 5 den Kanal noch mit RTL teilen musste. Naja.
Ja, das waren die Anfänge.
Die Anfänge. Die 80er.
Dann lassen wir den He-Man mal erstmal außen vor. Vielleicht kommen wir ja mal auf den zurück. Und jetzt gibt es so ein bisschen Cross-Promotion, denn im Comic-Heft, das auch dabei liegt, ist nämlich ein Vorabdruck aus einer neuen Captain Future-Comic. Das wird ja in dem Heft sozusagen beworben oder ein bisschen näher auf die Hintergründe eingegangen. Ich finde, es ist cool gezeichnet.
Ja, es ist sehr feine Striche. Es geht schon fast Richtung Tim und Struppi gemixt mit halt so einem Manga-Stil, ne?
Ja, aber es ist nicht mehr so viel Manga wie früher, ne? Weil ich glaube, der Original Captain Future, der ist ja eigentlich eine von diesen ganz vielen Zeichentrickserien, die alle im Manga-Stil
aber aus dem Japan irgendwie
kamen. Ne?
Aber tatsächlich ist es europäischer gezeichnet.
Ja genau. Das ist auf jeden Fall, ne? Sieht gut aus.
Ja.
Und es geht wieder weiter. Willkommen im Biotop der 80er geht's. Das Expedition ins Kinderzimmer der 80er. Langsam wird's ein bisschen redundant. Wir haben schon wieder He-Man und Star Wars und Kassetten und so weiter.
Und den Rubik-Cube, Playmobil. Genau, ja.
Alles irgendwie zusammengefrickelt. Und da sehe ich auch einen Monchichi.
Oh, ich hatte einen Monchichi.
Ja, wer hatte keinen Monchichi?
Stimmt.
Besonders cool ist, glaube ich, jetzt nicht am Monchichi zu besitzen, oder?
Aber auch irgendwie
wieder in meinen Besitz kam.
Merkwürdig.
Aber hier unten links sieht man diese Atari-Konsole, die hatten wir damals auch, ne? Die allererste Spielkonsole Pitfall. Da vor dem Pin. Oh, Pitfall ist
mein dabei. Nachbar hatte die Konsole. Da war schon Pitfall drauf, ja.
Ah ja, da steht irgendwie River Raid, das sagt mir jetzt erstmal nichts. Und so ein Transformer ist da auch dabei. Ein Walkman natürlich, eine Stereoanlage, beziehungsweise so ein Kompakt-Kassettenrekorder, ne?
Ja.
Und, ich sehe ja auch ein Lego-Set. Ausgerechnet aus den 80ern hier so ein Piraten-Set. Interessant. Ist das nicht eher schon 90er? So ein bisschen so an der Kippe.
Tja.
Bin ich jetzt gar nicht so repräsentativ für Lego in den 80ern.
Ja, und auch dieses Kugelbrettspiel, was da Focus genannt wird, das könnte auch schon in den 80ern gewesen sein, gar nicht 70er.
Ne, das ist ja, soll ja die 80er sein.
Ach, das soll die 80er
sein. Was nicht schon 90er ist hier, das Gott, mit dem Lego-Piraten.
Ja, das kann auch sein.
Gott, wir wollen ja jetzt nicht zu nerdig sein.
Ja.
Gut. So, dann gibt's jetzt was über Adidas.
Über drei Streifen.
Ja. Drei Streifen am Fuß, okay.
Ja, deutscher Stolz, ne? Eine deutsche Marke kommt zu Weltruhm und so.
Ja.
Habe ich letztens noch ein Interview mit T.S. Uhlmann gehört, wo er zum Thema Rap wie kam Rap in deine Welt interviewt wurde. Und dazu hat er auch ein bisschen was aus seinem kleinen bürgerlichen Welt zu erzählen und wie sie dann früher MTV-Videos gesehen haben, wie dann die Rapper, natürlich ohne Schnürsenkel, Adidas getragen haben. Und so ein bisschen der deutsche Stolz, guck mal, die Amerikaner tragen Adidas. ja, eigentlich peinlich aus heutiger Sicht.
Nun ja.
Gut,
ist ja alles immer im Rückblick
ja
anders. Adolf Dassler, ne? Genau, deswegen Adi genannt, weil Adolf ja nicht mehr so ganz cool war, aus Gründen.
Genau, und sein Bruder war das also, der Puma?
Ja, der Puma-Bruder.
Mann.
Auch mal so eine Doku gesehen, gibt es wahrscheinlich in der ARD-Mediathek oder so.
Gewiss.
Oh, jetzt gibt's Asterix. Also ein Feature des Ypseftes, das ja im E. Harper Verlag erschien, war ja, dass andere Comicbände dort immer ein Teilabdrucken vorhanden waren. Ne? Ich glaube, die letzten paar Seiten waren immer in Fortsetzung ein zerstückeltes, größeres Comic. Wie zum Beispiel eine Asterix, so in mehreren Folgen. Ne? Oder Lucky Luke oder so, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Deswegen war Asterix auch häufig im Ypseft mit dabei.
Das war ja bei hier Tim und Struppi oder bei Spirou damals quasi auch die gängige Kultur, wie es ursprünglich veröffentlicht wurde in Belgien. Ne? Und das hat man sich da wahrscheinlich abgeguckt.
Viele Comics, sowas wie Snoopy natürlich, ne? Die Peanuts, ne? Die sind ja, das kennt man ja, diese Comic-Strips daher, dass sie ja auch als einzelne Vier-Bildchen-Folge in Zeitschrift, in den Tageszeitungen ja natürlich als erstes abgedruckt waren. Ne?
Genau.
Und dann jeden Tag sehr kurze Episoden nur.
Ja, und bei diesen älteren Tim und Struppis kann man auch daran erkennen, dass so jedes letzte Bild unten rechts immer so mit einem kleinen Cliffhanger endet. Das ist halt dem geschuldet, dass halt immer so episodenartig veröffentlicht wurde.
Naja. Ja, so.
Schön. Sie haben jetzt hier auch eine Seite von Asterix in, was ist das? Lusitanien? Ja,
das ist der neue Band, der demnächst rauskommt, ne? Asterix in Lusitanien oder vielleicht ist das schon
mal raus. Im Oktober, also wahrscheinlich, wenn Sie dieses hören, jetzt gerade.
Ja. Ja, ich habe es dann auch irgendwie nicht mehr so richtig verfolgt, ne, weil es immer hieß, ja, die sind gar nicht mehr so lustig und so. Obwohl der letzte wurde, glaube ich, ganz gut besprochen und vielleicht gibt man Asterix mal wieder eine Chance.
Ja, also ich denke ab und an mal, wenn ich in der Bibliothek bin und ich an einem Brettspiel vorbeigehe, komme ich auch in der Kinderabteilung an der Comic-Ecke vorbei und dann blätter ich mal durch und nehme schon mal einen neuen Asterix mit. Ne? Aber so aktiv kaufen, da bin ich jetzt eher tatsächlich bei den Specials von Spirou abgebogen.
Also Asterix, das ist ja so eine Sache, die Bände, die kannst du dann auch beim Pennymarkt oder so kaufen.
Ja,
in der Zeitschriften.
Das stimmt, das ist so groß. Rum. Ja, ja. So wie damals Harry Potter, was auch bei Aldi kaufen konntest oder so.
Ja, ja. Oh, das ist aber ein lustiges Zitat hier. Ich hätte gern auf der Ponderosa gelebt.
Tja, der gute Oliver. Mhm. Der eine von den Boomer Boys.
Ja, genau, das kann man sich durchaus mal durchlesen. Er macht ja auch so eine lustige Fernsehsendung mit Oliver Welke zusammen, wo sie alte kuriose Ausschnitte aus lange verloren geglaubten Fernsehsendungen sich angucken und zu kommentieren.
Aber das macht der Welke doch mit dem Bastian Pastewka immer zu Weihnachten. Stimmt,
Entschuldigung, mit Pastewka natürlich.
Das wird dies ja auch wieder geben. Das gab es schon zweimal. Nee, Oliver Kalkofe ist bekannt für eine Sendung, wo Trashfilme gezeigt werden, was kommentiert wird. Ne? Also Schläferz.
Ja, das ist genau der schlechteste Film aller Zeiten.
Genau, lief jahrelang auf Tele 5 und ist mittlerweile bei RTL Nitro, glaube ich, untergekommen.
Hm.
Ja, seitdem nicht mehr gesehen. Da habe ich
Matscheibe gab es doch früher auch. Ne?
Oh, da ist ja, immer Premiere
da. Quasi war die Sendung reingetreten, ne? Auf Play, auf Pause gedrückt und dann kam er rein und hat das Ganze kommentiert.
Ja, ja, auch gerne so kostümiert wie die Leute, die er jetzt gerade verarscht. Genau. Wo er dann irgendwelche Schlagerfuzzis oder sonst wen oder Tine Wittler oder so verarscht. Ja, ja.
Ja, ja. Also wirklich kultig ist seine Interpretation, also die Amigos mit dem Song Ich habe ein Iltis in der Hose. Ne?
Ja.
Und in meiner Hose wohnt ein Iltis, so rum ist
genau. Das, glaube ich. Und in der ARD-Audiothek könnt ihr jeden Montag eine neue Folge eines Podcasts von ihm hören, den er gemeinsam mit seinem Kumpel Oliver Welke macht. Tatsächlich. Die Boomer Boys.
Genau, die fabelhaften Boomer Boys. Also,
genau.
Shoutout, ne? Hier auch an unsere Kumpels von den Boomer Boys. Ihr seid ein bisschen älter als wir.
Ja. Deswegen können die auch mehr dazu erzählen. Die hatten in ihrer Folge vor ein paar Wochen, als sie die Yps auch bekommen haben, wahrscheinlich auch bemustert wurden, ne? Dadurch, dass er hier sein Interview mit drin hatte, auch mehr darüber erzählen können, so aus ihrem Leben, als wir das hier können aus den 70ern.
Naja, könnten wir natürlich schon, aber also nicht aus den 70ern, aus den 80ern.
Das kommen wir nochmal zur Ponderosa. Ich meine, was soll das denn?
Ja, die Ponderosa lustigerweise habe ich auch eigentlich nie so richtig aktiv gesehen, ne? Bonanza, ne?
Ja, man wusste, dass es das gibt, glaube ich, ne? Mhm. Aber
man kannte die Musik.
Genau.
Und dass da irgendwie so Leute vorkommen wie Hoss und Little Joe und so. Ne?
Ja, ja. Ja, ja, Papa Cartwright, ja, ja.
Ja, Ben Cartwright, genau, irgendwie. Und dann gab es noch diesen, irgendein Chinese war, glaube ich, auch noch dabei. Ja, ja. Europa. Oh, ja, dann natürlich. Was muss noch kommen? Hörspielplatten.
Ach, Hörspielplatten, ja. Märchenplatten vor allem auch, ne? Oder hier haben sie Hörspielplatten natürlich.
Ja, aus dem Hause Europa. Huibu, genau. Da habe ich auch ein paar Platten.
Ach. Und ein Interview mit Heinedine Körting, die produzierte die erste Folge der drei Fragezeichen und auch die neueste. Sie macht das seit 50 Jahren.
Mhm.
Das ist echt irre.
Was ich auch interessant finde, hier ist ein Bild von dem Soundingenieur Andreas Baumann im Studio am Synthesizer, an so Modular-Synthesizern, der wahrscheinlich früher Soundeffekte da mit diesen Synthesizern zusammengeschraubt hat.
Genial. Ein Riesenschrank mit vielen Kabeln.
Ja, genau. Sowas bringt heute höchstens noch, Klaus Schulze lebt ja nicht mehr, aber John Rudess von Dream Theater für einen Song mit auf die Tournee, wo sie das große Ding auspacken und verkabeln. Habe ich mal gesehen, so ein Dream Theater Konzert. bisschen over the top.
Wow.
So, wir nähern uns hier dem Ende des Heftes. Dann geht es noch um die drei Fragezeichen.
Klar,
drei Fragen an die drei Fragezeichen. Wir sprachen mit den Stimmen der Serie, die immer noch die gleichen sind. Ne?
Ja, aber nur mit Oliver und Jens, oder?
Also wir haben hier Jens, der Peter Shaw spricht, Andreas Fröhlich als Bob Andrews und Oliver Rohrbeck als Justus Jonas.
Genau, aber Andreas Fröhlich gibt keine Antworten, glaube ich.
Ja, stimmt,
aber
die ist nicht auf dem Bild.
Ja.
Ist auch ich glaube, das gut. Magazin, das hat jetzt auch nicht so einen super journalistisch-investigativen Anspruch hier, dieses Ipsheft. Ne? Das sind Interviews, die aus drei Fragen bestehen.
Eieieiei. Aber das geht jetzt
nicht so sehr in die Tiefe.
Michael Bulli-Herbig, damit sein aktueller Kinofilm,
ja, das Kanu des
Manotus, genau, Promo bekommt. Und die Filmografie von ihm, angefangen 2000 mit, ich kann es nicht lesen, Erkan und Stefan. Aha.
Ah ja, interessant. Ja. Ich glaube, das war letztens sogar eine Frage bei Wer wird Millionär oder irgendeinem anderen Quiz.
Ja, also das ist aber keine 50-Euro-Frage mehr, weil die meisten würden der Schule des Manitou sagen. Das war aber ein Jahr später.
Ja, ich glaube, es waren vier Filme zur Auswahl und welcher davon ist von Bulli Herbig und so. Das waren alle irgendwie so. Nee, genau, was war der erste? Genau, was war der erste? Richtig, das war's. So, ich glaube, dass dieses Heft eigentlich sich ganz gut eignet, dass man es mit so ein paar Gleichaltrigen zusammen auf irgendeiner Party mal rausholt und guckt, schau mal, das kenne ich auch noch und so, ne? Und so ein bisschen darüber ins Plaudern kommt, als es sich selber irgendwie so durchzulesen von vorne bis hinten.
Exakt.
So, dann geht es hier noch um die Zeichnung des Ips-Kängurus und den aktuellen Zeichner. Interessanterweise, wenn ihr an das Ips-Känguru denkt, das ist ja sehr zweidimensional. Ne? Das ist ja immer so, als ob es quasi auf so einem flachen Karo-Papier gezeichnet wurde oder ob die Karos quasi von oben nach unten quasi im rechten Winkel drüber gezogen wurden. Ne? Und da hier dieser neue Zeichner hat sich wohl erdreistet, das ganze Känguru mal mit Fluchtpunkten und 3D auszustatten, sodass man wirklich sich vorstellen kann, wie so in einem, ja, wenn das Känguru jetzt wirklich ein Fell hätte, das kariert wäre. Ne? Ist natürlich ein bisschen aufwendiger auch zu zeichnen. Flucht man wahrscheinlich auch so. Ne? Wenn man sich denkt, wer hat sich das ausgedacht? Warum muss das Karos haben? Ich muss bei jedem blöden Känguru diese Karos dann zeichnen. Ne?
Heute mit Computern, klar, Animation, ne? Kannst du das drauflegen lassen oder so. Aber früher war das sicher aufwendig.
Genau, so ähnlich wie diese Pulsarzeichnung von dem Joy-Division-Cover hier. Das, was ich zufällig auch als T-Shirt trage.
Ach so, der, das.
Ja, genau.
Sehr schön.
Pleasures. Unknown Pleasures.
Genau. Unknown Pleasures, ja, genau. So, ja. Seien Sie live dabei, wenn der Herr Wortfindungsstörung
hat. Nach Worten ringt, ja, genau. Ja.
Aber nur kurz, er sieht noch ganz gesund aus.
Ja. Ich nehme noch einen kurzen Schluck hier von diesem schönen
Polana
0,0. So, der Zauberwürfel. Jetzt müssen wir natürlich sagen, welche Verbindung hast du mit dem Zauberwürfel? Konntest du den oder nicht? Oder hattest du den irgendwann mal in den Händen?
In Rubik's Cube, natürlich hatte ich den und so richtig können tat ich das damals nicht, aber vor 10 Jahren ist er mir auf der Spielmesse in Essen in die Hände gekommen mit einem kleinen Heftchen, wo halt eine Anleitung drin abgedruckt war, wie man es lernen konnte. Man kann so Algorithmen lernen, wie man Dinge in der richtigen Reihenfolge dreht und ich habe mir dann auch einen Speed Cube gekauft, der dann auch ordentlich geölt einfacher zu handeln ist. Das hat eine Weile Spaß gemacht und jetzt habe ich den hier in der Ecke, habe den letztens zur Hand genommen und merke, ich kann es nicht mehr.
Es gibt ja zum Glück auch so Filmchen, die man sich wieder angucken kann, ne? so das vormachen.
Ja, aber ich sag nur, es gibt so Algorithmen, die mit wo eine Drehung dann eine Buchstabe ist und eine Forward-Drehung ist dann ein F, ne? Und dann gibt es auch den Fru-Ruf, den man dann einfach schnell hintereinander machen kann, um eine gewisse Ding, eine gewisse, was ist die Oberfläche oder so, glatt zu kriegen oder so.
Hm. Ja. Ja, ja, hier kann man Menschen, machen. Die mit mir verwandt sind, haben das vor 2-3 Jahren, als es aber so ein Revival gab, wirklich auch dann sehr, sehr, sehr flink beherrscht, ne? Und auch genau diese Algorithmen sich drauf geschafft.
Ja, genau. Man vergisst
und die sind viel jünger als ich.
Ja, gut. Ja, bei uns war das tatsächlich dann auch ein kleiner Hype. Ich hatte das Heftchen mit auf die Arbeit genommen, dass wir mit ein paar Leuten ein paar Cubes bestellt haben und das haben dann einige gelernt. Da hatten wir so eine Clique von 4-5 Leuten, die das dann konnten. Mhm. Ja. So war gut. Das.
So war so das. So viel zum Rubik's Cube, aber ich hatte auch noch Rubik's Clock.
Ach, das habe ich nie gelöst. Furchtbares Ding.
Ja, ja, die Uhr mit 9 Zifferblättern, die von vorn und von hinten irgendwie auf die gleiche Uhrzeit gedreht werden müssten, ne, mit irgendwelchen Zahnrädersystemen.
Ja, ja, genau. Also eigentlich waren es 18 Zifferblättern, aber mit 9 Uhrwerken, weil du, ne, von einem immer beide Seiten gedreht hast.
Ja, genau.
Furchtbar. Und dann 4 Knöpfe, die man rein raufdrücken konnte und dann kommt man immer die 4 drumrum oder so zusammen,
ja,
oder
genau, einzeln drehen. Kombinieren, so ist das ja.
Eieieiei.
Furchtbar. Doch, aber das habe ich immer ganz gerne mal getüftelt. Und es gab auch noch so etwas, so wie so ein Plättchen.
Hatte ich auch.
Wo so viele Ringe ineinander verschachtelt draufgedruckt waren. Man musste die irgendwie so drehen und wenden, dass diese Ringe wieder miteinander verbunden waren.
Ne? Genau, und da war so eine Art Gummis oder so, waren da drüber gespannt. Ne? Und über irgendeine Art kommt man die über die Ecken falten. Ja, das war ein kurioses Ding tatsächlich. Mhm. Also ich hätte auch die Angst gehabt, dass es irgendwie kaputt gehen könnte. Aber es hat gehalten.
Ja, gut. Vielleicht sind die Originale von vor 40 Jahren jetzt mittlerweile ein bisschen spröde, so was die
angeht. Also an diese beiden Dinge, den Rubik's Cube und diesen Rubik's Falt Magic, vielleicht ist einfach so.
Könnte so Magic, das kann sein, ja.
Rubik's Magic.
Wir recherchieren das für euch.
Wir recherchieren das, wir finden das raus. Daran habe ich schon ewig nicht mehr gedacht, dass es das mal gab. Verrückt.
Ja, siehst du, guck mal, so wird das hier getriggert durch das Ipsheft.
Ja.
Also eigentlich Ipsheft oder Ipsheft?
Yps.
Yps, würde ich es auch sagen, ne?
Ja.
So, Jaws ist ja der englische Titel vom Weißen Hai.
Das hat vor 50 Jahren in Deutschland keiner gewusst.
Nö, vorher auch. Man konnte ja nicht die Untertitel einfach mal dazuschalten.
Ja, und vor 10 Jahren gab es bei Ravensburger ein Spiel mit dem Namen Jaws. Und haben die meisten auch gar nicht gecheckt, dass es hier um den Weißen Hai geht.
Okay, Jaffs. Ja, ja, gut, da gibt es hier so ein paar Rätsel. Das ist die Rätselseite, wo der Weiße Hai auf... nochmal auf erstanden lassen wird. Und jetzt hier schön die gute TV-Serien aus Tschechien, ne? Da muss ich sagen, man hatte ja früher auch nichts und die liefen ja rauf und runter und ich habe sie, glaube ich, alle gesehen.
Ja, ich glaube auch. An viele kann ich mich nicht mehr erinnern. Also an Details. Also Pantau zum Beispiel ist mir ein bisschen...
Ja, Pantau war noch ein bisschen älter, da habe ich, glaube ich, nur vereinzelte Folgen von gesehen, aber so als ganze Fortsetzung, also hier diese Lucia Streckener Straße, das habe ich auf jeden Fall im Fernsehen mal gesehen.
Nach Luzi hatten wir ja unseren ersten Hund benannt und auch exakt so geschrieben, ne? Also mit Z-I-E.
Mhm. Ja. Luzi. Ja, ja, aber hier die Märchenbraut zum Beispiel, ne? Das ist auch ziemlich witzig. Und das irgendwie das mit dieser fliegende Ferdinand, glaube ich, ne, gibt's doch auch, oder ist das von Astrid Lindgren? Ja, auf jeden Fall ist irgendwas mit diesen Blumen und mit diesen Besuchern, ja, das gab's auch, ne. Ja, und diesen Schauspieler, der eigentlich immer dabei war, der, wie heißt der, Wladimir Menschik.
Ja.
Ne, der ist eigentlich in jeder Serie dabei gewesen. Als irgendwie ein verzweifelnder Vater.
Genau. Und auch dieses Jahr Weihnachten wird irgendwo in den dritten 3 Haselnüsse für Aschenbrödel laufen.
Ja, das versuche ich dann auch zu vermeiden.
Ach ja. Ja.
Schön. Gut, und schon sind wir am Ende. Ne? Das ist hat sich gelohnt. Wir haben auf der Rückseite kann man sich noch ein Memory machen aus, wie viel sind das? 4x5 sind, glaube ich, 20. Ne? Also durch 2 sind 10, also hat man 10 Pärchen. Hm? Das dürfte nicht, das wäre Memory für Anfänger, würde ich sagen.
Gut, dass du es sagst, weil ich hätte gedacht, was soll die letzte Seite mit dem aufgedeckten Memory? Das sieht doch jeder sofort, was zusammengehört.
Ja, du kennst diese Symbole mit dieser Schere und diese gestrichelten Linie, ne? Das ist meistens mal so Abbastelanweisung dabei.
Ja, aber wenn man das nur digitalen PDF sieht, denkt man nicht an das, ne, Schere und sieht das nicht sofort.
Ja, also da sind Bilder aus den 70ern.
Das ist verrückt.
VW Käfer und Hochhäuserfronten und eine Autobahn. Ja, schön. Und Kettenkarussell.
Ich klappe die PDFs zu.
Wenn das die 70er waren, wenig interessant. So, oh Gott, wir müssen ja noch den Dings hier aufbauen. Dann machen wir das mal eben schnell.
Was
hier,
denn?
Was ist denn da los? Genau. Es gibt auch ein schönes Video, wo die Sparks Brothers ihre Special Matt-Platte unboxen und dann auch noch die neue EP, die sie herausgegeben haben. Habe ich noch nicht als Picture-Disc da irgendwie reinstecken und dabei machen dieses ganze Zeug mit ihren Wurstfingern fast kaputt und zerreißen das. So ähnlich, das ist sehr witzig zu sehen, wie sich kaputt lachen, wie unstabil ihr eigenes Produkt ist. Und so ähnlich ist das jetzt hier eigentlich auch. So, da ist hier an der Seite so ein kleiner Frickeliger Terrafilm-Zeugs, den ich jetzt hier runterreiße und dabei wahrscheinlich auch so ein bisschen was von der Oberfläche kaputt mache. Mensch. So, nehme ich an. Ich habe noch das Tool hier. Zack, einmal so durch. Ah. Oh. Siehst du? Jetzt ist das passiert. Jetzt habe ich hier ein bisschen was von der Verpackung abgerissen. So, also an welcher Seite muss man es eigentlich aufmachen? Mach ich es mal an der anderen Seite hier. So, aber irgendwo war ein Pfeil. Siehst du, so geht's schon los. Nee, da zeigt der Pfeil hin.
Seien Sie dabei, wie er mit sich selbst redet, weil ich sehe das Ganze nicht und ich kann mir antworten. Er meint nicht mich. Ah, guck mal.
So, jetzt habe ich es soweit, dass ich es hier in der Tasche aufmachen kann.
Eine Schachtel und die zugeklebt ist.
So in CD-Größe, ne?
Ja, genau.
Okay. Wenn du wisst, was eine CD ist. Es sieht doch ungefähr so aus wie eine CD hier. Oh, das ist schön, ne? Schöne Seite. Ist ein Ups. Vorne drauf.
Oh.
Schwarz. Also die Packung ist schwarz und hier so ein bisschen so erhaben. Ne? Mhm. Aus glänzendem Grauen mit silbernen Kunststoff. Da mache ich das mal hier auf. Irgendwo ist wahrscheinlich so eine Sollbruchstelle, wo man es aufmachen kann.
Jetzt mach das auf. Jetzt zerbeiß ich's.
Was war das nochmal?
War das die Vic Blaus oder so, die man da lutschen sollte, so lange genießen? Und irgendwann, das geht ja nicht, man kann es ja nicht zu Ende lutschen. Irgendwann beißt man drauf. Jetzt zerbeiß ich's.
Einmal hier als Beweis, das sind magnetische Pfeile. Ich habe sie hier mal auf das Schweizer Messer aufgespießt.
Ja. So. Magnetisch,
und genau. Am Finger halten sie nicht.
Am Finger halten sie nicht, nein. Bei Marc Benecker, da würden sie halten.
So, jetzt kann man die einfach so ein bisschen umklappen und hat schon eine stabile Dartscheibe.
Genau. In drei Farben.
Scharnier.
Rot, gelb, blau abwechselnd, damit man die einzelnen Felder auch voneinander trennen kann. Alle beschriftet. Hm. In der Mitte ein roter Punkt, dann eine weitere konzentrischer Kreis drumherum und ein zweiter Kreis.
So, und jetzt sind hier so Antworten auf irgendwie Fragen oder ein paar Tipps. Mhm. Was beschäftigt dich denn so, Ant? Was hast du so für Dinge auf dem Herzen, wo du gerade Zweifel hast? Und sag mal was, da werde ich dann für dich die Antworten erwerfen.
Genau. Sollte ich ein zweites Bier trinken?
Oh, das ist eine gute Frage. Achtung, ich hole aus und werde nicht auf Personen zielen, sondern auf die Scheibe. So, und jetzt ist die Antwort. Nieder mit der Schwerkraft, es lebe der Leichtsinn. Okay.
Ja gut, da kann man sich was reindeuten. Ja.
Das ist doch so ein Spruch, wie man ihn früher auch aus der Mickey Mouse kannte, irgendwelche blöden Slogans. Mhm. Boomer-Sprüche. Hier noch ein. Ah, guck mal, du wirst es regeln.
Ja, klar.
Natürlich. Irgendwie schon, aber jetzt Achtung. Sind deine Zweifel berechtigt? Naja, so richtig nach vorne gebracht hat es das jetzt nicht, ne?
Nicht wirklich.
Gut. Ja, ein bisschen random hier diese Sprüche. Lädt jetzt nicht gerade dazu ein, dass man es den ganzen Abend spielt, ne?
Nee, dann ist man sehr schnell durch.
Egal wie, du musst stärker als deine stärkste Ausrede sein. Nicht jede Entscheidung ist makellos. Mhm. Werde endlich erwachsen. Na gut, das ist doch ein gutes Schlusswort für unsere Beschäftigung mit dem Yps-Heft. Werde endlich erwachsen. Kauf dir doch kein Yps mehr.
Genau.
In deinem Alter.
Sondern lieber was anderes. Denn es ist ja nach Sparkstober, Sparkstember, kommt ja jetzt der Lektober, dem ich fröne.
Ja.
Eine kleine Marketingaktion der Indie-Firma Rusty Lake, dessen 10 Jahre altes, 10-jähriges Jubiläum wir vor ein paar Folgen schon hier verpotamiert hatten. Und wir jeweils eins der Spiele uns angeschaut hatten. Und Ich habe mich in den letzten Tagen dazu hinreißen lassen, tatsächlich nochmal das Cubes Escape Collection, was das Wort für den 11. Tag wäre, nochmal anzuschauen. Und ich habe Seasons endlich zu Ende gespielt. Also das, wo man in einem Zimmer zu Hause ist, die Laura, glaube ich, ne, die Frau, die man da kennenlernt und die über die Jahreszeiten versucht, da irgendwie rauszukommen und
ja. Ach, das war Seasons, ja, ich verstehe wieder. Ja, ich kann mich wieder entsinnen.
Genau, und das ging über Jahreszeiten, richtig. Und den zweiten Teil habe ich jetzt auch gespielt. Das ist eine Hütte gewesen, wo man eine Hütte am See ist. Letztendlich nicht viel anderes als dieser Raum zu Hause, außer dass auf einer Seite der Raum offen ist und eine Angel raushängt. Und man mit verschiedenen Dingen, die man innen findet, halt angeln kann und so halt Dinge kombinieren kann und das Rätsel löst. Und das dritte Spiel habe ich ja direkt auch gespielt, wo man direkt den dritten Tag des Lake Tobos abgehandelt hat. Das ist alles.
Mhm.
Heißt es so? Da spielt man Van Gogh und macht viel mit Sonnenblumen und solchen Dingen rum.
Und Ohren.
Ja, Ohr ist natürlich ganz wichtig. Und ich will nicht spoilern, aber es war, das siehst du ja im nächsten Bild, manchmal ist es ein bisschen
blutig.
Jeder weiß,
was am Ende mit Van Goghs Ohr passiert, oder?
Ja, und es gibt einige Elemente, die findest du in, immer wieder. Also man findet ein Messer und es ist immer das gleiche Messer.
Also.
Und auch in Van Gogh fand auch ein Messer und hat ein Bild gefunden, in dem, ein Bild gesehen, in dem er noch ein Ohr hat.
Ah ja.
Und man muss es mit dem Messer operieren und um das Rätsel zu lösen.
Ah, interessant. Ja, gut, das sind doch schöne, klassische Adventure-Aufgaben, so, ne?
Genau. Nur, dass es halt auch geschichtsübergreifend halt als Dinge wiederkommen und immer wiederkehren. Ne? Und das ist ganz schön. Und das ist
und da muss man jetzt jeden Tag ein ganzes Spiel spielen?
Nein, das ist. Muss man nicht. Also, um irgendwie daran teilzunehmen, soll man natürlich hier Social Media Werbung machen und so für die und sonstiges tun. Und irgendwas mit diesen Begriffen machen. Der ist es völlig freigestellt, was man tut, ne? Und in diesen Lake Tober. Hauptsache, man frönt das. Und ich habe noch ein Spiel, was ich mir auf Steam gekauft habe, angeschaut. Das ist Mr. Rabbit Magic Show, Tag 14. Wo man im Theater eine kleine Trickvorführung macht. Und das habe ich bis Akt 19 gespielt. Und ich bin doch, glaube ich, nicht zur Hälfte durch. Also es ist, und jedes Einzelne ist ein Rätsel. Und ich glaube, das, was ich hier als Bild gezeigt habe, dass es auch ganz manchmal blutig enden kann, war so Akt 15 oder so.
Ja, da ist ein Hase ohne Arm und daneben steht ein Tiger.
Genau, gut. Genau. Und am Anfang, manchmal checkt man nicht, wann man was tun kann. Man kann ja diesen Spielen immer nur auf etwas draufklicken, ne? Und auch hier ist es so, man kann eigentlich nur in dieser Szene auf den Tiger klicken. Und wenn man es in einen falschen Moment tut, Arm ab.
Dann beißt er. Ja? Besser also, Arm ab als Arm dran. Könnte auch auf dieser Scheibe stehen.
Genau. Und in den Zaubertrick geht es halt darum, halt den Arm in den, ins offene Maul des Tigers zu stecken. Und man, bis man rausfindet, dass der zwischendurch halt immer gähnt. Und nur in dem Moment, wo er gähnt, dass man halt dann klicken darf, damit man weiter seinen Arm reinstecken kann. Ansonsten Arm ab. Ja, genau. Und Samara's Room ist bisher ungespielt, habe ich aber mich auch verleiten lassen, für einen Rabatt von 44% zu kaufen. Ja. Mhm. Jetzt habe ich noch nicht, also die Magic Show durchgespielt. Von den Cube Escape habe ich bisher nur 3 der 9 Spiele gespielt und habe dann noch ein neues gekauft. Also ist irgendwie schon verrückt, ne? Also, aber werde endlich erwachsen. Ja.
Auch warum eigentlich? Ich meine, das macht doch viel mehr Spaß.
Genau. Genau. Ein Teil ist mit Freunden und ich würde das nicht kennen, wenn nicht eine Arbeitskollege mir davon erzählt hat.
Mhm. Ja, meistens ist es auch so die kurze Mundpropaganda, ne, die bei solchen Sachen dann auch zündet.
Genau.
So, wie kommen wir denn jetzt zu unserem eigentlichen Thema? Wir haben es ja vorher schon angekündigt, ne? Also es geht um die New Order Story. Also Leute, ne, keine Angst. Wir haben es schon letztes Mal gesagt, Wikipedia könnt ihr selber lesen. Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren eine gemeinsame Leidenschaft für die Musik dieser Herren aus Manchester, drei Herren und eine Dame, um genau zu sein. Und wir würden jetzt einfach jetzt nicht Biografisches zu sehr vertiefen, sondern da kommt ihr könnt ihr euch selber natürlich mit auseinandersetzen. Aber wir würden so natürlich wie immer unsere eigenen Anknüpfungspunkte und Highlights, die wir so mit dieser Band verknüpfen, einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen. Und das Ganze natürlich als Anlass, nicht nur das ausgefallene Konzert von Peter Hook, sondern auch wieder mal ein Jubiläum. Denn vor 10 Jahren, es sind mittlerweile wirklich schon 10 Jahre, kam das letzte offizielle New Order Album heraus, nämlich Music Complete.
Genau, Music Complete. Was klingt wie, als wäre es eine Komplett-Compilation, von denen es bei New Order viele gibt.
Oh ja.
Da irrt man sich, es ist einfach ein neues Album gewesen, ne? Wo sie nochmal Dinge tun, die sie so tun. Ne? Und erzählen wir gleich mal, was sie tun. Ich habe es übrigens auch zum Anlass genommen, noch ein bisschen mehr zu recherchieren. Also wenn man einmal in das Thema einsteigt, noch Dinge zu entdecken, die ich vorher nicht wusste oder genauer festzustellen. Und auch das werden wir ein bisschen so einstreuen, glaube ich. So Fun Facts über New Order.
Genau, also ich habe mich gefragt, wie gehen wir jetzt eigentlich vor, irgendwie chronologisch der Bandchronologie entlang, aber das würde ja keinen Sinn machen, denn wir haben das ja auch nicht chronologisch verfolgt, denn irgendwann hat man zum ersten Mal was von dieser Band gehört und ich meine mich jetzt zu erinnern, es muss eigentlich der Song True Faith gewesen sein, das muss das erste gewesen sein, was ich irgendwie mal von New Order gehört habe, weil das war zu der Zeit, als ich angefangen habe, Popmusik zu hören, im Jahr 1987 so herum, ne? Und da hatten die halt diesen großen Hit, ein großer Radiohit für New Order, was wie man dann später auch mal gehört hat, also irgendwie vorher auch gar nicht so unbedingt häufig passierte. Ne? Die hat natürlich vorher einen Riesenhit mit Blue Monday, kommen wir später nochmal dazu, aber ja, auch erst später kennengelernt. Ne? Und True Faith, dazu gab es ja so ein wirklich cooles Video. Man erinnert sich an diese hüpfenden Clowns und die sich im Rhythmus dann auch eine Ohrfeige geben und so, ne? Dass sowas passiert hat. Immer ein bisschen dazwischen geschnitten, sieht man Bernard Sumner beim Singen irgendwie, Konzertfootage muss das irgendwie sein. Das ist auch schon dieses ganze, aber sehr, sehr poppiger Sound und da ich ja damals auch anfing Pet Shop Boys zu hören, das klang ein bisschen ähnlich, ne? Also irgendwie so alles, was so in diese Richtung ging, leicht Synthesizer, ne? Leicht bombastisch, das fand ich richtig gut und so hat True Faith mit einer super eingängigen Melodie glaube ich, ist auch ein Song, der so 80er Kult, Retro Partys wahrscheinlich nicht fehlen darf, ne? Ausklingenden 80er Jahren. Und den habe ich, glaube ich, damals im Radio gehört und irgendwann später auch mal auf Vinyl dann auch gehabt, ne? Auch als ich angefangen habe mit Vinyl zu kaufen, zu sammeln. Und da haben wir auch schon mal drüber geredet, ne? Da wo haben wir unser Vinyl bezogen? Wir haben unser Vinyl-Dealer.
Eieiei, es war viel Papier, es war ein Discenter-Katalog, das war so ein DIN A5, dünn gedruckt, wie auf einer Bibel.
Genau, Bibel oder Telefonbuch, so die Seiten. Ne?
Ja. Und da gab es halt viele von diesen Pop-Maxis und Singles sehr oft zum unglaublich günstigen Preis, weiß nicht, 3 Mark für eine Maxi war möglich, ja. Ne? Oder so. Irgendwie super Preis waren irgendwie 50 Pfennig für eine Single, aber teilweise wurde tatsächlich auch sehr viel an denjenigen, der so eine Sammelbestellung gemacht hat, verramscht. Also wenn da irgendwelche Sternchen dabei waren, kann man sich da auch dazu buchen und so weiter. Ja, da haben wir tatsächlich einiges damals in unsere Erstausstattung, würde ich sagen, für unser Regal, für unseren Plattenspieler gemacht.
Ja, ja, genau. Und gerade New Order, die Ära, was ich 86 bis 89, da war viel dabei, was da verramscht wurde, ne?
Ja, genau. Es gab da ja auch schon auch Maxis und Zeus von denen und deren Backkatalog war ja auch schon ein bisschen länger. Gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Und New Order, wie gesagt, mit der Band konnte ich lange nicht viel anfangen, aber dieser Sound, der war einfach, poppig und passte, 100 Pro in jeden Depeche Mode Pet Shop Boys Schrank. Ja?
Ja, genau, doch, Depeche Mode ist ja auch nicht weit entfernt.
Ja, also irgendwie teilweise, so die Anfänge.
Anklänge, ja. Ne? Und ich glaube, so die erste Offenbarung, habe ich jetzt einfach mal gesagt, in Form einer LP, die, glaube ich, auch, ich denke mal, über diesen Kanal wahrscheinlich zu mir gekommen sein muss, das war das Album Technique. Also das Album, was nach Veröffentlichung von True Faith rein chronologisch kam. Hat aber dann mit dem Song eigentlich nichts mehr zu tun gehabt, weil der erschien damals nur auf der Compilation Substance. Und die Veröffentlichungspolitik von Singles und Alben und Maxis, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, weil das gibt es, glaube ich, kaum einer anderen Band in so verwirrender Form. Und da, also Technik, das war noch etwas, das, damit konnte man was anfangen. Ist ein Album, aus dem 3 Singles ausgekoppelt wurden, so wie man es normalerweise damals auch gemacht hat. Da hat man auch schon gemerkt, die sind irgendwie ein bisschen anders, was ihren Stil angeht. Denn sie machen sowohl Synthie-Pop als auch Indie-Rock.
Genau, da war also die Gitarre schon oft und, im Vordergrund. Schrammel, genau, mit einer, also Bernard Sumner hat nicht nur gesungen, sondern auch immer eine Gitarre um den Hals gehabt, an der manche sagen, er sich auch gut festhalten konnte, weil er sonst ein bisschen unbeholfen auf der Bühne aussah.
Ja, vor allem, wenn er ein bisschen viel Pernod soll ja, glaube ich, sein Lieblingsgetränk gewesen okay. sein. Das ist, glaube ich, keine gute Kombi.
Ja, ja.
Nee, doch, er war ja, das ist ja klar, in der New Order sind aus Joy Division hervorgegangen und da war er ja der Gitarrist.
Richtig.
Ja.
Also ja, die Songs. Technik. Also, Technik, genau. Jetzt komm du zum Album.
Ja, also wirklich ein wilder Stilmix, fängt an mit Fine Time, was Acid House ist, ne? Das war ja damals auch ihre Variante von Acid House, ne? Sowas haben die nur einmal gemacht in diesem Stil, ne? Und wahrscheinlich hat das viele Fans ein bisschen vergrault oder wussten gar nicht so richtig, was sie damit anfangen sollten.
Ja, aber jetzt aus der Distanz würde ich sagen, es ist ein New Order Song für Ewigkeit. Es ist so ein Pop-Song, wie man ihn damals gemacht hat. Und ich finde, der ist einzigartig. Ne? Also schon.
Ja, da sind ganz viele verschiedene Elemente drin. Ne? Also da passiert ordentlich was. Es sind lustige Samples, eine tiefe Stimme, die da noch mit reinspricht. Und und auch eigentlich kaum Gesang, nur so eine Hookline, ne? You're much too young singt da immer, ne? To be a part of me. Mhm. Und und am Ende kommen noch Schafe. Ja, also was man zur Technik sagen muss, das ist, glaube ich, das so quasi 50-50, dieser elektronische Sound, dann auch Disco, Synthie-Pop und eher an The Cure erinnernde Songs. Da ist zum Beispiel einer drauf, der klingt 1:1 wie Just Like Heaven von The Cure. Also das gibt's bei New Order und hat mir letztens auch schon mal erwähnt, reziprok, teilweise gibt es bei New Order Songs, bei The Cure Songs, die an New Order erinnern und umgekehrt. Irgendwie haben die sich wohl gegenseitig künstlerisch befruchtet. Ja, dann glaube ich, der erste Song, wo ich sozusagen die Veröffentlichung, eine Neuveröffentlichung eines New Order Songs dann miterlebt habe, war 1990 die Single World in Motion. Auch was ganz Besonderes. Magst du was zu der Geschichte erzählen?
Es ist halt kurios. Das ist ein Song, New Order so quasi auf Bestellung gemacht haben, so ein bisschen für die UK-Kampagne des englischen Nationalteams der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren, wobei, ja, 1990 in Italien.
Ja, da sprach man noch nicht viel von den Damen, ja.
Genau, aber 1990 in Italien, genau, wo ich mich noch erinnern kann, dass ich das Finale, ich glaube, im Halbfinale hat Deutschland England besiegt. Und es war vielleicht sogar ein Elfmeterschießen. Und ich das Finale in der Nähe von Berlin gesehen habe, in einem Staat, der damals Deutsche Demokratische Republik hieß. Denn den gab es ja zu der Zeit noch.
Ja. Du warst zu der Zeit in der DDR?
Ja, bei entfernten Verwandten in Belitz tatsächlich. Die haben wir doch das erste Mal besucht. Mhm. Im Juli 1990, wenige Tage nach der Währungsunion, als die Westmark eingeführt wurde am 1. Juli und ich dort in einen Tante-Emma-Laden eingekauft habe und Ostmark als Wechselgeld bekommen habe und ich als westdeutscher Junge sehr irritiert war über dieses komische Spielgeld, was mir in den Land gedrückt wurde. Ja, aber kommt zurück zu England New Order, so hieß nämlich dann die Formation, mit dem dann dieses World in Motion gemacht wurde, wo sogar einige Fußballer aus der Nationalmannschaft, vielleicht auch nur einer, tatsächlich mitsingt.
Ja. Es ist schon ein bisschen kurios. Aber das war dann auch dementsprechend auch New Orders einzige Nummer 1 dann auch in England.
Genau. Also eher die England-Fans oder die Fußball-Fans, die den Song gekauft haben, weniger New Order-Fans. Ja. Und was nicht so häufig vorkommt, ist, dass man im Titel des Songs bemerkt, was auch gesungen wird.
Ja, das also, stimmt. Das ist ja auch wieder so eine verwirrende Sache, ne? Dass Songtitel meistens nicht im Song drin vorkommen.
Das mache ich bis heute noch fertig. Weil ich also wenn ich einen New Order-Song höre, dann weiß ich sofort, okay, es ist genau der. Aber das, andersrum, das ist der, ne?
Ja.
Schreib mir, wie der New Order-Song hieß, Round and Round, und ich brauche ein paar Minuten, um klarzukommen, ach nee, der klingt genau so. Aber wenn ich ihn hören würde, andersrum würde es funktionieren.
Ja. Ja, das stimmt. Aber sind einige, deswegen fällt es mir auch so schwierig, mit dem Backkatalog von New Order und Joy Division vertraut zu werden über die Jahre, weil es gibt immer noch Songs, da weiß ich einfach den Titel nicht von. Mhm. Ich weiß ungefähr, wie sie klingen, aber jetzt von dem ersten Album Movement oder zu dem zweiten Power Corruption and Lies, da weiß ich doch verflucht nochmal nicht, wie die einzelnen Songs heißen. Ja. Die haben auch so komische Namen, ICB und so, ne?
Ja, also geht es wahrscheinlich ganz vielen New Order-Fans, und die greifen sich ihre Songs, an denen man sich festhält, raus, ne? Und dann klammert man sich daran fest. Alles andere ist auch da, aber wirklich alles zu verstehen und wirklich zu begreifen, ist tatsächlich bei dieser Band sehr schwer. Und auch beziehungsweise auch bei der Vorgängerband Joy Division.
Ja, obwohl, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen mehr mit Joy Division befasst und kommen wir gleich nochmal dazu, und da ist mir aufgefallen, die haben doch schon verglichen zu vielleicht zu New Order doch mehr Songs, wo man vom Titel her gehen kann.
Okay. Kommen wir zu deiner zweiten Offenbarung.
Ja, dann ein paar Jahre später, 2, 3, keine Ahnung wann, habe ich dann mal zum Geburtstag, glaube ich, die Doppel-CD-Substance, auf der, haben wir gerade schon erwähnt, eine Compilation der bis damals herausgekommenen, also bis zur Veröffentlichung True Faith war dann die Single, mit der das promotet wurde, alle Maxi-Singles, also die A-Seiten der Maxi-Singles, die wir da veröffentlicht haben. Denn, und jetzt kommen wir zu dieser kuriosen Veröffentlichungspolitik, sie haben halt häufig nicht Singles von Alben oder das Label Factory Records Singles aus Alben ausgekappelt, sondern sie haben fleißig weiter produziert. Mal ein Album, mal eine Single, mal eine Maxi, also meistens Maxis. Meistens, häufig gab es auch gar nicht Single-Versionen zu den Maxis, sondern einfach nur Maxis. Und zum Beispiel die Originalversion von Blue Monday, die gibt es ja nur in der langen Version. Mhm. 1988 kam ein Remix raus als Single, ne? Aber 1983 kam Blue Monday raus, ein großer Hit, aber nur auf Maxi erhältlich, ne? Maxi-Single. Das ist diese mit dem kultigen Diskettencover. Was, wie die Legende sagte, ja so teuer war, dass sie eigentlich gar nichts darin verdient haben und so, keine Ahnung, ob das stimmt, aber es wird immer wieder in dem Zusammenhang gesagt.
Ja.
Wahrscheinlich, wenn es demnächst mal bei Oliver Geissen in der Chartshow oder so läuft, dann wird er garantiert einer von den Typen, die da sitzen und so, das werden die das sagen, ja. Ich habe es ja auch gesagt.
Richtig. Man erzählt sich das so. Ja.
Und das setzt ein quasi mit Ceremony, der ersten Single, die sie veröffentlicht haben, als New Order. Der Song, den haben die schon damals mit Joy Division gespielt. Und wie wir alle wissen, Joy Division tragischerweise hat aufgehört zu existieren, weil der Sänger Ian Curtis sich das Leben genommen hat. Der hatte starke Probleme mit Epilepsie und also vielleicht noch ein paar anderen Sachen. Und man weiß nicht genau, was jetzt wirklich der Auslöser war. Aber ihm ging es wahrscheinlich wirklich einfach nicht gut. Und naja. Es hat dann leider keiner verhindern können. Sehr, sehr eindrucksvoll ist übrigens der Film Control, fällt mir gerade ein. Also quasi Biopic von Anton Corbijn, dem Fotografen, ne, der auch für die Videos von Depeche Mode bekannt ist. Der hat sozusagen das Leben von Ian Curtis oder die kurze Karriere von Joy Division als Spielfilm verfilmt. Und da ist es also wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, also das Leben und Sterben von Ian Curtis dargestellt.
Genau, das war sein erster Spielfilm tatsächlich. Ne? Vorher war er nur so bekannt als Choreograf und Musikvideo-Mensch von U2, Depeche Mode oder auch, ich glaube, später von Herbert Grönemeyer. Und er hat ein Buch dort quasi verfilmt. Und zwar das Buch namens Touching from a Distance, das Curtis' Witwe Deborah 1995 veröffentlicht hat.
Ja.
Habe ich gerade rausgefunden, wusste ich vorher nicht, tatsächlich.
Nee, wusste ich auch noch nicht. Also das, genau, sie spielte auch eine sehr tragende Rolle, sozusagen. Also
Und in dem Film gibt es auch drei New Order Tracks, Exits, Hypnosis und Get Out. Von allen drei Songs könnte ich dir nicht sagen, wie sie klingen.
Das wollte ich gerade auch fragen. Gibt es New Order Songs in dem Joy Division Film?
Ja, so steht es geschrieben.
Okay, du, die sagen mir auch nichts. Und ich habe jetzt gerade mal nochmal Substance aufgerufen.
Ah ja.
Die CD-Version hat dann auch, ist ein Doppel-CD, auch das, ja, was ist auf der zweiten CD drauf? Die entsprechenden B-Seiten. Ne? Also meistens sind das irgendwie Dub-Mixes von Instrumentals, aber auch ein paar neue, ein paar alte B-Seiten und Bonus-Tracks. Wie gesagt, bei der Veröffentlichungspolitik blickt man nicht so richtig durch. Aber ich gucke mal eben hier, was die Tracklist angeht. Ich glaube wirklich, dass von diesen 12 Songs, die auf Substance sind, naja, ich würde mal sagen, Bizarre Love Triangle, Subculture und Perfect Kiss. Ich glaube, das sind die einzigen drei, die auf einem Album drauf sind. Nämlich auf Low Life.
Ja.
Ja, das müssten eigentlich die einzigen sein.
Genau, aber auch Temptation ist, ne? Auch so ein großartiger Popsong.
Ja. Genau.
Der kam einfach kultig, so zwischendurch, ne? Raus.
Krass. Der war uns auch nochmal durch den Film Trainspotting und den Soundtrack
von Trainspotting, richtig. Kultfilm,
später nochmal zu Berühmtheit gelangt. Ja.
Das habe ich auch bemerkt jetzt bei meinen Recherchen, dass die Filmwelt und die Popwelt bei New Order sich sehr oft kreuzen. Das sind nicht die letzten Filme, die wir nennen werden heute.
Naja, genau.
Verrückt.
Ja. Ja, genau. Ein Film über Joy Division New Order. Den gibt es ja auch mit Control. Also wirklich, ist, glaube ich, auch in Schwarz-Weiß gehalten. Ne? Also sehr zu empfehlen, halt für die Corbijn-Ästhetik.
Von 2007 habe ich sogar hier irgendwo in irgendeiner Kiste als DVD.
So, ach guck mal, jetzt habe ich das ganze Gesuche hier, bin ich hier mal in meinen Workflow. Doch, da ist es wieder. Wir müssen ein bisschen gucken, wo wir gerade sind. Ne? Wir organisieren uns ja immer unsere Shownotes, nicht unsere Shownotes, sondern unsere.
Aber unseren Sendelaufplan.
Unseren Sendelaufplan, genau.
So sagen wir Bürgerfunker.
Also, ja, wo wir gerade bei New Order sind und Substance, können wir auch mal auf Joy Division jetzt wirklich mal kurz eingehen. Mhm. Ne? Ich hatte zu der Zeit, gab es auch eine Substance-Compilation, die auch als Substance hieß, von Joy Division. Und ich habe gedacht, ja gut, wo Joy Division, also wenn ihr New Order gut findet und Joy Division ist die Vorläuferband, dann finde ich die bestimmt auch gut. Und die klingen wahrscheinlich auch so ähnlich, aber... Ja, also auch die älteren Singles von New Order, die da auf der Substance drauf sind, sind noch ein bisschen experimenteller, nicht so ganz poppig, bisschen düsterer und auch vom Sound her ein bisschen, ja, die klingen halt nicht so ganz so poliert, abgemischt und produziert, ne, sondern so ein bisschen ja, sehr Indie-mäßig. Und so in diese Richtung, ja, ich war ja damals so diesen Happy Synth Sound gewohnt und schöne knackige Songs und Produktion. Da hat mich das ein bisschen überfordert, als ich zum ersten Mal Substance gehört habe. Das klang ja doch sehr nach Punk, was Joy Division damals gemacht haben. Sie gelten als Post-Punk-Band, weil gut, die Punk-Bewegung war ja dann auch irgendwann vorbei. Die haben sich damals sehr von den Buzzcocks und Sex Pistols inspirieren lassen. Halt einfach zu sagen, ja gut, guck mal, das sind jetzt hier nicht die großen Stars, die man anhimmelt, ne, die unnahbaren, sondern sowas, so Typen wie die Sex Pistols, so Leute wie wir, die können auch groß rauskommen, das machen wir jetzt einfach auch. Und die waren, glaube ich, damals in der Originalbesetzung, ne, Ian Curtis da und der Rest von New Order, wir haben wir noch gar nicht genannt, ne? Peter Hook, ne? Den haben wir schon genannt, am Bass. Genau. Steven Morris als Schlagzeuger. Es gab mehrere Besetzungswechsel, bis sie irgendwie mal dazu gekommen sind. Die hießen auch eine Zeit lang Warsaw, also wie Warschau. Und dann irgendwann mal als Joy Division ja auch dann endlich mal etabliert. Und Bernard Sumner halt an der Gitarre. Ne? Die waren, die vier Lads aus Manchester waren Joy Division. Und die haben auch, und deswegen habe ich das auch am Anfang gar nicht verstanden. Und jetzt in den letzten paar Tagen oder Wochen habe ich mich mit dem Backkatalog von Joy Division noch ein bisschen beschäftigt. Ich meine, die haben nur zwei Alben aufgenommen, aber es gibt trotzdem unzählige Songs, die auch nicht auf diesen Alben sind und auf Compilations irgendwie zusammengewürfelt wurden. Und man muss sich wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, das habe ich auch gemacht und jetzt habe ich Joy Division verstanden, kann sie einordnen und wirklich auch richtig endlich mal schätzen und ich finde sie wirklich richtig geil. Also dazu ist es wirklich gekommen, so mittlerweile kann ich sagen, ja, ich stehe zu Joy Division.
Cool, also bei mir hat es wirklich den Film gebraucht, ne, von Anthony Corbijn, um mir Joy Division näher zu bringen und dann danach so ein bisschen mehr Joy Division zu hören tatsächlich, ne? Und das ist ja viel, viel, viel später, also wenn du sagst, wir sind ungefähr Ende der 80er zu New Order gekommen. Dann bin ich erst 20 Jahre später erstmal so ein bisschen wirklich in Berührung mit Joy Division gekommen. Ne, man, man konnte das als junger Mensch damals komplett ausblenden, ne, dass es diese alte Band da noch gab. Abgesehen von einem Song, der natürlich alles überragte, ne? Ja, Love Will Tear Us Apart. Ich meine, das ist ja der Knaller schlechthin, der auch, glaube ich, heute in kaum einer Indie-Disco fehlen darf. Ne?
Nein, auf jeden Fall nicht. Und auch nicht auf keinem New Order-Konzert und auch auf keinem Peter Hook-Konzert.
Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist auch der Song, den The Wombats meinten, wenn sie selbst singen Let's Dance to Joy Division.
Ja, ja, and then celebrate the irony.
Genau.
Dass man fröhlich zu Joy Division tanzen kann, ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist auch der Song mit, ja, in dem er textlich, also Ian Curtis, so seine scheiternde Ehe, ne, irgendwie Revue passieren lässt und wurde natürlich auch erst posthum veröffentlicht, ne, genau wie das zweite Album Closer. Also zu Lebzeiten von Ian Curtis wurde ja nur das erste Joy Division Album Unknown Pleasure überhaupt veröffentlicht. Kurz vor der Veröffentlichung des zweiten Albums ist halt gestorben, ne.
Richtig.
Und sie haben 3 Singles. Quasi richtig reguläre Singles veröffentlicht, die auch auf keinem Album drauf sind, also keinem von den beiden Alben, ist Transmission, ne? Ja, Dance, Dance, Dance to the Radio, auch ein sehr eingängiger Song. Mhm. Und atmosphärischer, langsamerer Song, wie quasi eine Ballade, könnte man fast schon sagen. Ne? Und halt Love Will Tear Us Apart Again. Zusätzlich haben sie, glaube ich, also lange, es war ja nicht eine sehr lange Karriere, viele Jahre dauernde. Aber die waren halt wirklich sehr, sehr produktiv und haben als erstes eine 4 Songs umfassende EP aufgenommen. Erstmal, als sie auch den Namen Joy Division trugen. War ein bisschen kritisch alles damals. Sie haben auch, wie viele Punks damals, ein bisschen so mit Nazi- und Weltkriegssymbolik und Grafiken und sowas experimentiert. So Runenschrift Joy Division. Auf der ersten EP ist ein Bild eines Hitlerjungen gezeichnet von Bernard Sumner drauf. Ne? Also so ein bisschen blöde Provokation, die sie damals irgendwie unbedacht gemacht haben. Ne? Klar, sind überhaupt nicht rechts. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Aber damals, ein bisschen dumme Jungen gewesen.
Ja, und die gingen ja sogar so weit bis in den neuen Namen von New Order, ne? Weil auch die, wenn man mal schaut, was ist New Order, also zum einen kann man darauf kommen, dass dahinter diese Weltverschwörung steckt, ja. diese neue Weltordnung, ja. Ne? Oder eine bis, weiß ich, Anfang der 50er Jahre existente Neonazi-Partei in den USA.
Die
New Order heißt.
Das wusste ich noch nicht.
Also wenn du bei Wikipedia nach New Order schaust, dann kannst du neben der Band auch tatsächlich einen Artikel dazu finden und du siehst, dass sie einen Banner hatten, ein rotes Banner mit weißem Kreis, in dem ein Hakenkreuz in der Mitte war. Und das war eine Partei in den USA, die sich dann aufgelöst hat.
Ja, immerhin.
Genau. Also, aber auch davon haben sie sich distanziert, ne? Also tatsächlich, ja. Ne? Also diese Band hat nichts mit rechtsextremen Gedankengut gemein.
Ja, also ich wollte nur kurz ergänzen, dass ich jetzt auch verstehen kann, warum ich mit dieser Compilation Substance nichts anfangen konnte, weil das ähnlich, ne, vom Prinzip her wie bei Substance for New Order halt auch eine Singles Compilation war, aber so viele Singles hatten sie ja nicht. Sonst wurden einfach alle irgendwie nicht auf Alben veröffentlichten Songs dort untergebracht. Und es fängt halt direkt an mit 2 Songs von dieser ersten EP, die noch sehr punkig klingen. Ne? Der erste Song ist auch wirklich Warsaw. Da singt auch Ian Curtis noch nicht mit seiner tiefen Joy Division Stimme, sondern da singt er halt einfach noch mit der normalen Stimme oder ja, singt halt wie so ein Punker halt. Ne? Also das war irgendwie gar nicht so meine Musik. Da 3-4 Songs drauf, ne? Auch Lost Control again.
Lost Control, dann gecovert worden jetzt auch von den Beatsteaks. Vor einigen Jahren. Ja, ja. Der deutschen Punkrock-Band.
Gut, die haben ja auch einen ziemlich basslastigen Sound. Ne? Und auch nochmal dazu zu sagen, dass das Markenzeichen von New Order und Joy Division ja der sehr hochgespielte Bass von Peter Hook ist, ne? Der auch sagte, das ist dazu zustande gekommen, dadurch, dass er einen sehr schlechten Verstärker hatte und gegenüber der anderen lauten Instrumente im Proberaum er sich überhaupt nicht hören konnte. Deswegen musste er so hochspielen, dass er wenigstens diese Frequenzen hören konnte. Ne? Und ja, das ist auch wieder eine schöne Legende, ne? Lässt sich gut erzählen. War vielleicht ja auch so, aber gehört irgendwie auch mit dazu, dass man so ein paar Anekdoten hat. Naja, also wir sind jetzt bei der New Order Story jetzt könnte man noch ganz, ganz, ganz lange in viele Details gehen. Also wir sagen jetzt mal kurz, wir haben uns in der Zwischenzeit auch noch mit dem anderen Album beschäftigt. Wir wurden ja quasi dann weiter begleitet mit New Order Veröffentlichung, während ich bei Gelegenheit man sich mal ein paar alte Alben auch dann zugelegt hat oder alte Maxis gekauft hat auf Flohmärkten und so weiter, ne? Und so die Entstehung oder die Geschichte von New Order ein bisschen nachvollziehen konnte, ne? Aber 1993 hat man auch eine Neuveröffentlichung mitverfolgt sozusagen, ne? Das ist was Abu Republic gewesen, wo sie ja auch einen sehr eher elektronischen 90er-Jahres-Sound, aber jetzt kein Disco-Sound, sondern eher, ja, ich sag mal, weniger gitarrenlastig, aber viel mit Synthesizern oder elektronischen Sounds produziert am PC wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Eingespielt haben. Ja. Ne?
Aber wie im Song Regret, die Gitarren waren nie ganz weg, ne?
Nee, das stimmt. Das war, Regret ist auch wirklich ein Song, der einzige auf diesem Album, der so klingt wie die Schrammel New Order. Ne? Mhm. Die hatten ja zum Beispiel das Album Brotherhood, ne, von 1986 oder so, sehr schön getrennt. Erste Seite Schrammel, zweite Seite vier Synthesizer-Songs, ne?
Herrlich.
Ja, und dann ging es halt eine Zeit lang dann wieder gar nicht mehr weiter mit New Order, bis in die 2000er hinein. Und da haben wir sie zum ersten Mal auch live gesehen. Haben wir irgendwann schon hier in diesem Kanal ja auch erwähnt.
Genau. So 2001 oder hier in Köln, ne, als Vorband von Robbie Williams. Ne? Da schon wieder genau. Das Phänomen, er hat seine Lieblingsbands eingeladen, Vorband zu sein. Hm. Und dann auf dem Hurricane Festival 2005.
Genau. Und beim ersten Mal ist gerade das Album Get Ready erschienen, das eigentlich jetzt heute Abend wir auch hätten hören sollen in der Version von Peter Hook, ne? Mhm. Der hätte das ganze Album am Stück gespielt. Und danach, muss mich korrigieren, ich habe es nicht beim letzten Mal, habe ich nämlich Quatsch erzählt. Das letzte Album mit Peter Hook war nämlich nicht Get Ready, sondern das danach erschienene Waiting for the Sirens Call. Danach ist er erst ausgestiegen. Ein Zerwürfnis mit Bernard Sumner. Und das kann man auch in beiden Biografien, glaube ich, nachlesen, wo sich, glaube ich, gegenseitig übereinander herfallen. Ist, glaube ich, nicht so gut auseinandergegangen, die Beziehung zwischen den beiden.
Und Hoki dann in Interviews erzählte, die Band hätte sich aufgelöst und alle anderen nichts davon wussten. Ja. Ach ja, herrlich. Ja,
wurde dreckige Wäsche gewaschen.
Ja. Aber kommen wir nochmal zurück zu Get Ready. Mhm. Mit der wunderbaren Single Crystal. Das ist auch ein wunderbares Rock-Pop-Schrammel-Liedchen aus dem Jahr 2001, wo besonders das Musikvideo damals für ein bisschen Furore gesorgt hat, weil in diesem Musikvideo sind nicht New Order zu sehen oder bei anderen Videos hat man ja auch gar niemanden gesehen oder bei Round and Round erinnert mich, dann sieht man immer so 30 Sekunden lang ein Model, einfach nur stumm in die Kamera schaut und dann kommt das nächste. Aber bei Crystal sieht man tatsächlich eine performende Band, eine fiktive Band, die wohl The Killers heißen sollte, weil das prangt groß auf dem Schlagzeug.
Ja, da wo die Bands ihre Namen haben, nämlich mal auf den Bassdrums. Ne?
Ja. Und ihr sagt jetzt, The Killers kenne ich ja. Ja, nee, klar. Die waren es nicht. Aber die haben sich wegen diesem Video und dieser Vorlage und auch deren Phantom zu New Order, hat sich diese Band aus Las Vegas The Killers genannt.
Ja, mit Brandon Flowers. Und um jetzt mal den Bogen zu schlagen zu Music Complete, 2015, zuletzt erschienen Album von New Order. Da gibt es viele Collaborations drauf mit drei verschiedenen Künstlern. Einer davon ist Brandon Flowers von The Killers. Der Schlusstrack des Albums, der auf eher noch Killers klingt als nach New Order. Sehr, sehr poppig. nämlich Superheated, genau. Darauf singt Barney und Brandon Flowers halt im Duett.
Ja, ja, Brandon Flowers so als Fanboy auch so ein bisschen, ne? Man merkt das so richtig. Ja. Und The Killers haben auf auch Joy Division gecovert. Ich glaube, auf dem, wie hieß es, Stardust? Das Album Shadowplay haben sie jedenfalls 2007 gespielt.
Ja, ich glaube, Shadowplay kommt nicht im Songlist, im Text vor.
Ja, muss ja auch nicht.
Ja, ist aber auch, also wie viele der New Orders. Was ich übrigens gut finde, ich habe, glaube ich, wirklich, nachdem ich jetzt ganz viel New Order gehört habe, nicht New Order, Joy Division, es gibt, glaube ich, wirklich, würde ich sagen, keinen schlechten Joy Division-Song. Vielleicht kann man nicht mit allen Songs was anfangen, aber die sind alle sehr authentisch irgendwie. Und ich finde, die haben alle ja, eine bestimmte Ernsthaftigkeit, wo ich jetzt sagen kann, ja, die verfolgen damit, die meinen es wirklich ernst und haben die Songs jetzt auch nicht irgendwie einfach nur zusammengestückelt und so. Die sind ja meistens jetzt musikalisch, passiert ja häufig nicht so viel. Da sind vielleicht nur zwei Akkordwechsel oder so, aber es ist die Atmosphäre, es ist die Energie, die da drin steckt. Also ich finde, da ist kaum ein Song, wo ich jetzt sagen würde, der ist bedeutungslos. Bei New Order ist es ja manchmal schon so, dass so ein paar Füller auf den Alben drauf sind oder sie versuchen mal mit so einer, was ich, ja, einer radiotauglichen Single oder sowas wie Jetstream vom Album Waiting for the Sirens Call, was ich gruselig finde. Ganz schlimmer Song im Duett mit, wie heißt die Dame noch von Scissor Sisters? Auf jeden Fall, genau, die Sängerin. Ja, da ist manchmal so ein bisschen daneben gegriffen, aber so also Joy Division, die waren da schon ziemlich genial. Manchmal habe ich auch das Gefühl, bei Joy Division hat Bernard Sumner noch viel besser Gitarre gespielt, als er es bei New Order gemacht hat. Oder hat sich mehr getraut, oder ja, wie auch immer, ne? Junge Wilde.
Die junge Wilde. Ja. Wild finde ich übrigens auch, dass es beliebte New Orders Songs gibt. Also wenn man jetzt mal schon bei Spotify schaut, in den Top 10 oder so, was wird noch oft gehört, die nie eine Single waren. Ne, und auch irgendwie keine großen Hervorkommnisse haben, sondern einfach nur eine Opener-Track waren, ne, wie Age of Consent. Ne, das ist ein Song,
Genau.
den ich auch erst sehr spät entdeckt habe, wo ich denke, ja, wie kann der mir entgehen, weil der ist doch toll. Ja, das ist doch einfach nur, ja, herrlich.
Ja, also hätten sie vielleicht Singles von allem ausgekoppelt, dann wäre er wahrscheinlich darunter gewesen. Aber irgendwie, irgendwo habe ich auch gelesen, New Order, diese Factory Records, die ja quasi in Manchester gegründet wurden, für New Order mehr oder weniger, haben den Laden ja auch am Laufen gehalten. Ne? Und wahrscheinlich mussten die einfach produzieren und veröffentlichen, damit da einfach Umsatz gemacht wird. Ne? Und deswegen, ja, immer wieder noch eine Maxi nachgelegt und so. Ne?
Ja, verrückt. Also da
Ja.
möchte ich dem Podcaster Holger Klein danken, der mir diesen Song nochmal näher gebracht hatte, der auch irgendwann als einer seiner Lieblingssongs halt Age of Consent von New Order nannte und jetzt im Moment, ich kann mir doch nie merken, wie die Songs heißen von New Order. Ich höre Spiel mal kurz an. Moment
Ja.
mal, wie cool ist das denn? Ja,
Ja, das ist das mit den Birds and the Bees, ne?
genau.
I'm not the kind of guy to tell you what you want me to do oder umgekehrt
Ja,
oder
genau
irgendwie.
so.
Ja. Fängt auch mit so einem typischen Peter Hook Bass
Ja,
Riff
ja.
an.
Und dann so, das klingt alles so sehr Self-Empowerment-mäßig, ne? Also, ne, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ne?
Ja,
Das
genau.
lass ich mir nicht sagen. Und vor allem tanze ich dazu auf der Tanzfläche. Weil,
Ja.
ne, das treibt halt so an. Das ist großartig.
Ja, genau. Also da sind ja wirklich grandioses Songs, ne? Zum Beispiel von Power Corruption and Lies, der Song mit der Harmonika, Your Silent Face. Kommt nicht vor, ne? Doch
Klar.
Silence, zumindest irgendwie Silence, nothing but Silence, also kommt darin vor, ne? Finde ich auch ziemlich töfte. Und ja, so hat so jedes Album so seine Fan-Favorites, ne? Was haben wir denn noch auf Technik, finde ich zum Beispiel Vanishing Point sehr gut, ne? Das ist eine von diesen Synthie-Pop-Nummern oder Dream Attack, das ist der letzte Song. Sowieso ziemlich viele gute Songs drauf, ne? Also ja, ich müsste einfach mal, ne, die Quellen des Streamings mal anschmeißen und dann gucken, was es da so alles gibt bei New Order.
Genau, mal quer hören. Okay,
Finde zum Beispiel jetzt auch, um noch mal kurz auf den eigentlichen Anlass hier einzugehen, bei Music Complete, das sind 11 Songs, die teilweise auch geschrieben wurden mit mittlerweile neuen Bandmitgliedern, nämlich dem neuen Gitarristen, also zusätzlichen Gitarristen, Phil Cunningham und Tom Chapman, dem neuen Bassisten, denn wie wir alle wissen, Peter Hook war ausgestiegen. Und der spielt aber auch, ne, im Stil von Peter Hook häufig auch noch weiter, also so, dass es nicht ganz ungewohnt klingt.
Ja, spannend. Mit Tom Chapman hat ja Bernard Sumner vorher schon zusammengearbeitet in einem Seitenprojekt.
Was
Das macht einen ganz
bei
ein
Lieutenant, oder?
bei Bad Lieutenant tatsächlich, ja. Und von diesen Seitenprojekten hatte ja New Order zu Genüge. Ne?
Ja, genau. Also angefangen bei, also nicht angefangen, aber das, was ich zuerst kennengelernt habe, wegen Pet Shop Boys, wegen Nintendo, nämlich Electronic, ne? Die hatten ja die Single Getting Away With It vorgeschaltet und ja, da haben wir ein sehr, 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 sehr schönes Album rausgebracht, die selbst betitelte erste LP Electronic.
Genau, wo ja auch Johnny Marr dabei war.
Ja, genau, also Electronic sind ja eigentlich Johnny Marr und Bernard Sumner. Ne?
Genau, aber die Pet Shop Boys streuten mit ein und so kamen wir dazu, ja.
Ja. Dann Peter Hook hat auch ein Projekt gemacht, Revenge, das ich ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen bin, mal reinzuhören.
Auch nicht. Monaco kann ich mich noch erinnern. Ich hatte die CDs, aber das war, glaube ich, sehr poppig und einfach, oder?
Ja, ja, das klang so wie die Hits von New Order, so ein bisschen, auch wie die Schrammelrichtung. Ne? Ja. Ist ja ganz lustig, wenn man dann so mal hört, wenn die Leute dann selber ihre Songs dann in Solo veröffentlichen, wer dann so wahrscheinlich kompositorisch für welche Richtung bei New Order so zuständig ist. Ne?
Ja.
Und natürlich, genau, und da fällt mir ein, für das Elektronische, da ist wahrscheinlich hauptsächlich auch die Frau von New Order, nämlich Gillian Gilbert, die Frau, nicht nur von New Order, bei New Order, sondern auch die Frau von Steve Morris, ne? Die beiden sind ein Paar schon lange, seit Beginn von New Order und irgendwie in den 90ern haben sie auch geheiratet. Die haben ein Seitenprojekt, The Other Two. Kann man sich erschließen, denn das sind die anderen beiden von New Order. Das ist einfacher Plastik-Synthie-Pop.
Selfish hieß die Single, oder?
Selfish hieß die Single. Ja, singt Gillian Gilbert und die kann ganz gut singen. Ne? Also die hat auch eine sehr nette Stimme.
Sehr cool.
Ja, klar. Und das Seitenprojekt von Peter Hook im Moment natürlich Peter Hook and the Light, aber live, ne? Die bringen ja keine eigenen neuen Sachen raus.
Genau, aber spielen halt alte Alben nach und veröffentlichen das dann vielleicht nur auf Streaming. Ich weiß nicht, bisher nur auf Spotify entdeckt, halt Live-Alben. Ja. So dass man ja nach und nach immer mehr New Order-Sachen oder auch Joy Division-Alben von Peter Hook gesungen hören kann.
Ja, genau, so eine Art von Singen. Er hat ja
das macht mich überhaupt nicht glücklich, was er da macht. Also ich hatte ja so eine Befürchtung, dass es schrecklich werden könnte auf dem Konzert, aber wenn man einmal dabei ist mit den Leuten, aber jetzt fällt es ja leider aus.
Ja, klar. Ja. Er hat aber schon lustigerweise bei dem Song Dreams Never End, ne? Das ist der Opener von dem ersten New Order Album, Movement, Lied gesungen. Aber auch eher im Stil von Ian Curtis, also so typ Tree tief noch und so. Und auch noch, glaube ich, zwei Töne. Viel Abwechslung ist da nicht in der Gesangsmelodie, ne? Ja, das hat er aber gerade noch hingekriegt.
Ja. Wollen wir jetzt nochmal ganz kurz auf zwei Filme eingehen, bevor wir gleich nochmal zum Music Complete kommen. Das eine, was ich bei meiner Recherche rausgefunden habe, das bin ich so durchgegangen, ne? Welche tollen Songs gibt's denn? Shell Shock ist auch so einer. Und ich dachte, wo gehört der denn hin? Und dann plötzlich dahinter, ist auf dem Soundtrack zu Pretty in Pink. Und jetzt, wie jetzt? Soundtrack.
Ah.
Ne? Und dann ein bisschen nachgeguckt, was ist denn das? Eine Teenie-Romanze im Stil von Breakfast Club. Und es ist tatsächlich vom gleichen Typen geschrieben, John Hughes. Der auch hier Kevin Allein zu Hause, Home Alone oder Ticket für Zwei und ähnliche Geschichten geschrieben hat in den 80er Jahren. Ja, und da gibt es ja diesen Soundtrack, auf den natürlich noch ein paar mehr Songs von New Order draus sind. Wenn wir schon mal dabei sind, wurde auch noch Thieves Like Us und einen sehr sphärischen Synthie-Song namens Elysia.
Das Instrumental, ja. Genau. Da gibt es, glaube ich, eine 17-Minuten-Version von.
17 Minuten? Okay.
Es gibt so eine Full-Length-Version, die auf irgendwelchen Bonus-CDs, von diesen ganzen Wiederveröffentlichungen und sowas drauf ist, ne?
Mann. Ja, ich habe kurz in den Film reingeschaut, der wurde von Paramount Pictures damals produziert und ich habe irgendwie noch ein Paramount Plus-Abo und ja, nach 10 Minuten habe ich es nicht mehr ertragen, die langsame Highschool-Geschichte. Ne?
Wobei das ist die andere Ästhetik aus den 80ern halt.
Genau. Also es war alles nett und die gleiche Hauptdarstellerin, die wir auch schon auf dem Breakfast Club kannten, ein Jahr vorher, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft.
Ja,
nächster Film, den ich aber empfehlen kann, also wie gesagt, hier Pretty in Pink kann ich nicht empfehlen, keine Ahnung, aber was ich empfehlen kann, was ich auch damals gesehen habe, ist der Film quasi über New Order oder über Manchester oder die Factory Records oder
die Hacienda.
Die Hacienda, der Musikclub, ne? Von Aufbau bis zum Niedergang. Das ist 24-Hour Party People.
Ja.
Wo ja auch der Song Here to Stay von New Order für gemacht wurde.
Genau.
Genau.
Ja. Also das ist ein Film, den ich seit Jahren als DVD hier irgendwo rumfliegen habe und ich habe ihn irgendwie noch nicht geschaut.
Ja, ich habe ihn vor mehr als 20 Jahren gesehen. Ich könnte den nicht mehr erzählen, was es ist. Es ist eine Art Biopic. Ne? Also eigentlich wird eine Doku erzählt, ne, von den 70ern bis in den 90ern von diesen beiden Locations, also den Musiklabel und den damit verbundenen Musikclub Hacienda. Mhm. Und natürlich tauchen immer wieder New Order und Co. auf. Aber Details habe ich keine Ahnung mehr. Leider ist auch nirgendwo, glaube ich, zu finden. Also im Stream oder so, wenn du ihn hast auf DVD, dann sei glücklich darüber.
Ja. Habe ich gar nicht. Aber ich wollte ihn eigentlich erst noch raussuchen. Aber ich weiß, wo er ist, weil alle DVDs befinden sich in einer großen Mappe.
Sehr gut.
Ja, nachdem das DVD-Regal abgebaut wurde, weil man hat sein Möbel mit DVDs, die guckt doch keiner, bestreamt doch alles.
Richtig.
Ja, ein Relikt. Gut, kurz zu diesem super Album Music Complete. Ich würde sagen, Get Ready war super, Waiting for the Silence Call, naja, und Music Complete wieder richtig gut. Also da kann ich gar nicht sagen, was ich da irgendwie nicht gut dran finden könnte. Ist manchmal ein bisschen kurios.
Ich habe da mindestens noch zwei Stellen, die ich nicht so gut finde, aber gut, gucken wir gleich mal.
Ja, das ist bei 11 Songs ja aber auch okay. Ne?
Ja.
Also die Vorab-Single Restless, die habe ich eigentlich gedacht, boah, das muss sonnen, das ist wirklich Comeback mit The Bang und so, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch, ne? Haben nicht so viele Leute wirklich Kenntnis von genommen, aber den ist wieder so ein Schrammelsong, ne? So Regret-mäßig. Und den finde ich richtig gut, richtig gut.
Ja. Finde ich auch.
Ja. Man merkt, die Stimme, ne, auf dem Album von Bernard Sumner ist ein bisschen gealtert. Man hört es schon, ne? Dass er etwas brüchiger singt. Nur man kann es schlecht beschreiben, aber also diese Klarheit ist jetzt mit dem mittlerweile so, was war er dann so? Fast 60-jährigen Bernard Sumner vor 10 Jahren. Ne? Ich glaube, mittlerweile dürfte er so fast 70 sein. Ne? Ich habe jetzt gerade die genauen Daten nicht dabei, aber so Ende 60 ist er, glaube ich. Ne?
Ja, würde ich auch schätzen. Aber seine Stimme ist tatsächlich bemerkenswert und das, was auch New Order immer noch ausmacht, glaube ich. Und man sagt, Gott, diese klare und sehr jugendlich wirkende Stimme, das ist schon, nicht alle Tage. Und natürlich ja Hookies Bass, logisch, den auch hier Tom Chapman sehr gut imitieren kann.
Ja. Ja, ich glaube, Tom Chapman, der ist noch ein bisschen, der spielt einen anderen Stil, ne? Der ist noch ein bisschen versierter als. Also kann ich jetzt gar nicht beurteilen, so, aber der macht andere Sachen, der zaubert da ein bisschen mehr rum. Zum Beispiel auf dem Song People on the High Line, da ist so eine richtige funkige Basslinie drin. Sowas hat Peter Hook nie gespielt. Ne?
Okay.
Und wir haben ja gesagt, da sind Collaborations drauf. LaRouche, ne, kennt ihr das noch? Hier die Dame, die mal diesen Song hatte, Bulletproof. Ne?
Oh ja, klar.
Ja, Synthie-Pop. Die sind sogar auf zwei Songs, ne, die dann auch ausgekoppelt wurden.
Ne? Tutti Frutti
und People on the High Line.
Ja, wobei Tutti Frutti ja auch diese dunkle Stimme hat, die da die ganze Zeit Tutti Frutti reinruft. Das finde ich so schrecklich.
Ja, so eine tiefe italienische Stimme. Also ähnlich von der Anlage wie bei Fine Time, ne? Auch diese tiefe Stimme, ja. Tutti Frutti. Ich weiß auch gar nicht, warum die das von Tutti Frutti heißen muss und warum das da immer reingerufen wird. Es wäre glaube ich, wirklich, das wäre vielleicht so ein Gimmick, ne? Aber der Song ist richtig gut. Ne? Den hat auch so ein Hauspiano, das machen die auch manchmal. Schöne Melodie, super arrangiert und geht auch vorwärts, ein bisschen tanzbar. Aber diese Stimme, das ist deiner Störfaktor, würde ich auch sagen. Ja. Dann gibt es noch eine Kuriosität, nämlich keine Collaboration mit Iggy Pop, dem großen Iggy Pop.
Tja. Die nächste Enttäuschung. Also, wenn ich an Iggy Pop denke, das hätte was Großes werden können. Ja? Aber dann spricht dieser Mann da, also mit diesem Sprechgesang.
Ja, es ist so eine Spoken-Word-Geschichte, ne? So ein Poetry-Slam. Mit Musik im Hintergrund, die auch nicht unbedingt sehr New Orga-esque klingt. Also, das ist irgendwie ein bisschen ein Fremdkörper auf diesem Album.
Ja.
Ja, da hätte ich eigentlich auch gedacht, okay, Iggy Pop, hier so eine Abgehnummer aller Passengers oder sowas, so vielleicht auch im Duett, aber nö, komisch, warum sie ihn dafür angeheuert haben.
Man versteht es nicht, man versteht es nicht. Also despektierlich habe ich letztens schon irgendwo gelesen, es kommt ja ein Jahr später nochmal sowas wie Complete Music raus, also nochmal welche Songs, die in der Session entstanden sind, die vergessen wurden und nochmal veröffentlicht werden, die ähnlich wie die Lost Sirens und was es da alles gibt. Oder Rest of New Order. Das haben die ja immer wieder gemacht, ne? Also, wir haben noch was, das ist noch was übrig geblieben, das kann auch noch raus, aber erst ein Jahr später, weil es muss ja Geld verdient werden, also nicht erst jetzt. Hätte man aus diesen beiden Alben vielleicht das Beste rausgenommen und hätte man ein richtig gutes New Order Album packen können.
Wobei ich muss kurz korrigieren, bei Music Complete und Complete Music ist es etwas anders.
Aha.
Das sind keine anderen Songs, sondern es sind einfach die Maxi-Versionen jedes einzelnen Songs.
Ah, okay.
Denn ich habe hier so eine Box, es ist wahnsinnig viele Dinge konnte man kaufen, als das Album rauskam. Ich habe die, glaube ich, alle gekauft. Unter anderem auch eine Vinylbox,
Ja.
In der Folgendes drin ist. Einmal das Album als Doppel-LP.
Okay.
und dann nochmal sechs einzelne Maxi-Singles, wo halt A- und B-Seite jeweils ein Song des Albums drauf sind in der Maxi-Version. Die haben wirklich klassische Extended Versions gemacht oder machen lassen von jedem Song. Und ich finde, teilweise sind die besser als die kurzen, die teilweise auch schon ziemlich lang sind, Originalversion auf dem Album. Wirklich von jedem Song eine Maxi-Version. Und dann kam dieses Complete Music auch nochmal, also erst gab es das nur als Vinyl und Download-Code in dieser Box, ne? Und dann kam es ein Jahr später als CD halt, ne? Complete Music. Und auf dieser CD haben sie nochmal zwei dieser Maxi-Versionen ausgetauscht durch nochmal andere Maxi-Versionen dieser Songs. Und dann haben sie natürlich die Singles, die sie ausgekoppelt haben, da gab es auch Maxi-Versionen und die sind wiederum auch andere Maxi-Versionen als die, die auf dem Album drauf sind. Also auch hier wieder eine Veröffentlichungsflut und sehr kompliziert.
Ja. Kaum zu durchdringen.
Schön übrigens, ne, weil du hast ja vielleicht mitgerechnet, 11 Songs auf 6 Maxis verteilt.
Ja.
Die letzte Maxi ist die mit Superheated. Und die Rückseite ist wieder so eine schöne Etched Disc mit ein paar Symbolen, die auch auf den Singles zu sehen sind. Reliefiert in die nicht bespielte Seite der letzten Maxi.
Ah ja. Ich verstehe, ich verstehe. Gut, wir waren bei
Also
Academic
Music
wäre die nächste,
Complete,
oder?
Complete Music. Bitte was?
Wir hatten noch den letzten 5 Songs noch nicht angesprochen.
Ach so, ja genau. Vielleicht bei den ersten Songs ist die zweite Single oder eine
Ja.
der ausgekoppelten Singles Singularity
Singularity.
ist eine
Okay.
sehr, sehr schöne Abtempo-Nummer
Ja.
mit einem wirklich gut gelungenen Bass. Also das ist, habe ich gedacht, das ist wirklich eine tolle Single, ne, von New Order. Die haben die dann, glaube ich, auch bei den Ant ab, also die sind auf Festivals aufgetreten, also nicht in unseren Gefilden, man hat sie einfach nicht erwischen können, so wie jetzt, ne?
Ja.
Aber da gibt es ja auch Aufzeichnungen von und das haben sie auf jeden Fall im Programm gehabt, genauso wie ein Übersong, würde ich schon fast sagen, dieses Albums, der so, ja, das Blue Monday des Music Complete Projekts ist, nämlich Plastic.
Ah, sehr schön. Am 16. September 2015 erschienen. Ah ja, Plastic.
Am 16. September?
Tatsächlich, ja.
Guck mal, habe ich mir das wahrscheinlich zum Geburtstag
Ja,
gekauft.
guck mal. Ach.
Ja. Ja, und ja, die vierte Single, People on the Highline, ist plätschert auch so ein bisschen vor sich hin. Also die finde ich jetzt auch nicht so den größten Wurf. Aber interessant, dass sie auch 4 Singles daraus ausgekoppelt haben, ne? Auch mit vielen Mixes und so weiter. Ne? Und von People on the Highline gibt es auch eine schöne Cut-Out-Picture-Disc-Single, die ich natürlich auch irgendwo rumfliegen habe. Ja, und dann sind noch zwei Songs drauf, die eher von den neuen Bandmitgliedern stammen, nämlich
Ah.
die sehr ja, gitarrenlastigen Songs Don't Be a Fool. Nee, heißt es Don't Be a Fool?
Nothing
So
but a
heißt
fool.
Nothing But a Fool,
Ja.
genau, stimmt. Ja, und Academic.
Genau, sind andersrum drauf auf der Platte,
Ja, einfach
ja.
schöne gitarrenlastige Pop-Rock-Songs, die jetzt keinem wehtun. Da würde ich auch sagen, das ist zum Beispiel ein Song, wo ich sagen würde, die Maxi-Version finde ich besser, aus welchem Grund auch immer, von Nothing But a Fool. Das fängt so schön atmosphärisch an, so fast schon wie so ein Spaghetti-Western, Ennio Morricone-Sound. So.
Herrlich.
Was fehlt noch?
Es fehlen noch die Kollaboration mit Tom Rowlands, der ja Singularity auch dabei war. Aber auch noch in Unlearned This Hatred.
Ah ja, genau. Hatred ist es, glaube ich, ne?
Unlearned
This Hatred. Ja, das ist auch wieder so eine sehr elektronische, sehr schnelle Nummer. Ähnlich wie Here to Stay oder sowas, ne? Oder was sie mal mit Chemical Brothers zusammen gemacht haben.
Genau.
Ja, also das ist schon, da geht schon gut ab. Finde ich auch ziemlich gut, ja.
Ja, bleibt nur noch The Game.
The Game. Habe ich jetzt gar nicht mehr im Ohr.
Tja, siehst du, sowas kann passieren, mein Jorda.
Ja. Kommt wieder nicht vor, ja. Ja, doch. Ich weiß, das ist, glaube ich, eine etwas langsamer Nummer, ja. Nein, aber ein schönes Spätwerk von New Order und ich hoffe, vielleicht nehmen sich doch mal das Herz, bevor sie alle irgendwie, ich meine, so Sparks, ne, haben wir ja ein schönes Beispiel, dass ich noch bis letztens ist ja Russell hat auch Geburtstag, ist 77 geworden am 5. Oktober und kurz vorher der Ron ist 80 geworden, ne, also die sind trotz ihres hohen Alters noch gut dabei, haben wir ja schon drüber geredet, aber kommt New Order, gebt euch mal einen Ruck, bitte. Also letzte Lebenszeichen in Form von Veröffentlichung war 2021 eine Single, eine Maxi-Single, Be a Rebel. Das klang eher so ein bisschen wieder wie The Other Two. Also ist auch ein schöner Song. Ich finde den wirklich gut. Ist sehr, sehr, sehr schön melodiös und synthie-poppig. Be a Rebel. Das letzte, was New Order quasi als Veröffentlichung auf den Markt geworfen haben.
Tja, und New Order sind weiter relevant, ne? Also es, wenn man ein bisschen danach sucht, findet man auch aktuell noch relativ viele Coverversionen, ne?
Mhm. Ah ja, da hast du mal ein bisschen was zusammengestellt.
Genau, ich habe was zusammengestellt, ein paar Sachen haben wir auch schon erwähnt, manche sind noch nicht vielleicht so relevant, aber eine Sache, die ich gefunden habe, war zum Beispiel sehr, sehr aktuell, ist der Sänger von The National, Matt Berninger, auf Tour. Und jeden Abend spielt er irgendeine Coverversion noch. Ne? Das wird zwischendurch ausgetauscht. Aber diesen Song von New Order hat er schon mehrmals gespielt. Da habe ich jetzt ein paar Aufnahmen gefunden. Einmal auch als Blue Wednesday, weil es halt ein Mittwoch war und er sich den Scherz erlaubt hatte. Weil
das ist ja völlig egal, man hört das ist ja sowieso nicht, ich komme nicht im Songtext vor.
Exakt. Habe ich auf einer Webseite namens coversongs.com gefunden oder so. Oh, nee, covermesongs.com.
Ja, ja.
Genau. Auch dort war bei New Order in der Kategorie davon die Rede, dass auch 2013 bereits eine junge Punkband namens Yuck Age of Consent gecovert haben. Sehr, sehr gelungen.
Aber das haben wir doch auch mal von Arcade Fire gehört, ne?
Arcade Fire haben auch was gemacht. Es könnte der Song gewesen sein. Ich habe auch was live gesehen, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben, tatsächlich.
Ich meine, dass jetzt sogar auf dem Konzert, wo wir mal waren, in Köln gespielt haben. Also so als Medley, irgendwie so ein paar Verse so reingeworfen. Ne? Also jetzt nicht den ganzen Song quasi als Hauptcover-Song gespielt, sondern mit etwas anderem kombiniert so ein bisschen.
Ja. Genau, was ich auch noch gefunden habe, ist auch wieder ein bisschen Richtung TV, in der Streaming-Serie Apple TV Bad Sisters gibt es auf dem Soundtrack zur zweiten Staffel von PJ Harvey A Love Will Tear Us Apart. Sehr schön, letztes Jahr rausgekommen, mit Tim Phillips, der, glaube ich, nur Soundtracks macht und auch hauptverantwortlich ist, glaube ich, für den Soundtrack dieser Serie.
Übrigens, bei dem Song muss ich noch kurz erwähnen, eine sehr gruselige Version, bei der sich gewiss der Originalsänger im Grabe umdreht, heftig rotiert, ist die Version von Paul Young.
Oh, Paul Young.
Wer Paul Young kennt und seine Stimme und sich vorstellt, wie er Love Will Tear Us Apart interpretiert als schmachtigen Popsong, dann, naja, so war er, glaube ich, nicht gedacht.
Gewiss nicht. Nee, eher eine Punky-Version haben wir Fall Out Boy 2005 gemacht. Tatsächlich. Und ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr. Also Love Will Tear Us Apart wird einer der Songs sein, die schon sehr oft gecovert wurden und sei es nur von irgendeiner Band einfach mal live rausgehauen, aber niemand hat es aufgezeichnet. Ne?
Na ja, klar.
Also das wird es sicher auch gegeben haben. Genau. Die Donuts haben auf ihrem Debütalbum 1999 True Faith gecovert.
Ja, ich glaube, ich kenne das sogar. Ja.
Als etwas schnellere Punk-Version. Auch sehr schön. Ich hatte erwähnt, She Lost Control von Beatsteaks 2007. Ja, und Hot Chip haben mal von Transmission eine Version gemacht. Wirklich sehr schön. Das Ganze, zeigt, dass so viele Bands, die man heute noch so kennt, eine Lieblingsband hatten oder mehrere, so die New Order und Joy Division hießen.
Ja, ja. Und 2005 hat auch Noel Gallagher von Oasis mal gesagt, ja, also eigentlich kann er, wenn er sich so herleitet, New Order, es gäbe die Happy Mondays nicht ohne New Order und Oasis gäbe es nicht ohne die Happy Mondays, also gibt es auch quasi Oasis nicht ohne New Order. Und übrigens, wo du gerade sagst, die Lieblingsband deiner Lieblingsband, auch ein Zitat gefunden von Stephen Morris, der zu Love Will Tear Us Apart, er sagte, ja, zu der Zeit haben sie ganz viel das Album Number One in Heaven von Sparks gehört, ne, das von George Moroder ja produziert worden, sagte, so eine schnelle Nummer, sowas, ne, sowas Treibendes, das müssen wir auch mal machen. Also ist quasi wieder mal die Lieblingsband deiner Lieblingsband, auch die Sparks haben. Oder Sparks haben Joy Division beeinflusst. Es ist nicht zu glauben. Ausgerechnet mit Double Tear Us Apart. Es wurde angestoßen durch Songs wie Beat the Clock und Number One in Heaven. Ich hab nur an das gedacht.
Genau, und dann kann man natürlich auch an Sumisu von Fahr in Urlaub denken.
Ja. Da werden halt natürlich nur Names gedroppt.
Da werden Names gedroppt. Und auch zum Schluss, also eigentlich ist die ganze Zeit von The Cure oder The Smiths die Rede. Manchmal auch The Cure oder New Order. Aber größtenteils die Smiths, genau. Und genau, dann kombinieren
wir. Da sind aber so ein bisschen wie Morrissey auch, ne, mit diesem Schlenker drin. Manchmal auch die Smiths. Ne?
Genau. Und ich habe einen Artikel gefunden, gemeinsam von Farin Urlaub und Markus Kafka, wie sie über die New Wave reden und sie selbst als Zeitzeugen und ja, einige der wichtigen Songs nennen. Dazu gehört natürlich auch wieder New Order, Blue Monday, The Smith, There's a Light That Never Goes Out. Da ist er sich wirklich sehr treu, ne, mit dem, was jetzt im Lied steht. Depeche Mode, da hat er 2008 Strangelove gesagt.
Ja, okay, da würde ich mehr d'accord gehen, ja.
Genau, und er hat auch Hört, und die sollten wir auch mal erwähnen, Editors in der Liste. All Sparks.
Ja. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass also eine gewisse Affinität von, also bei Editors zu Joy Division besteht, gerade was Tom Smiths Stimme angeht, im Vergleich zu Ian Curtis oder noch deutlicher Interpol.
Interpol, natürlich. Als die beiden Bands 2004, 2005 oder so entstanden sind, wurden sie ständig als die neuen Joy Division betitelt, also Interpol. Mehr noch, aber Editors dann auch.
Ja. Auch das erste Album von den Editors, The Backroom, da haben sie auch so diese Drum Machine Sounds, die auch Joy Division benutzt haben. Ne? Da gibt es zum Beispiel, wie heißt der Song? Blood Runs Through Our Veins? Heißt der Blood?
Blood?
Nee, da heißt glaube ich gar nicht.
Oder heißt der Bones? Auch so?
Nein, oh Bones. Bones oder Blood, ach weiß ich, auf jeden Fall dieser hier. Ne?
Ja.
Da kommt auch so ein Sound vor, der auch bei Transmission zu hören ist. Und so, ne? Also das da sind doch schon Anleihen. Bestimmt nicht zufällig.
Ja.
Und ich habe auch jetzt, als ich hier ein bisschen mehr Joy Division gehört habe, da gibt es einen Song Glass. Der von irgendwelchen Sessions, ne? Also ich glaube, der ist jetzt auf keinem von diesen Alben drauf, aber ist auf jeden Fall Glass. Muss mal reinhören. Und da denkt man aber irgendwie doch, The Strokes und wie heißt dieser Song nochmal mit dem Bass?
dem Bass. Der eine Strokes-Song,
wo nochmal Bass hat. Wie heißt denn der nochmal? Also dieser ganz bekannte von The Strokes.
Das ist ja bei den Strokes ist auch schon so kritisch wie bei New Order, dass man sich an den Titel nicht erinnern kann.
Ja. Also die Bassline ist aber wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Also könnte man schon denken, dass auch hier The Strokes sich durchaus mal mit New Order beschäftigt oder mit Joy Division beschäftigt haben. Box, irgendwas mit Box, Juice Box. So.
Ah ja. Und diesen Name-Dropping könnt ihr jetzt weitergeben mit Franz Ferdinand und all diese ganzen Alternative Bands der Nullerjahre. Ja.
Ja.
Mann.
Genau, also wir stellen fest, wir passen zusammen. Zu Recht. Kultband, beziehungsweise Kultbands, ne, wenn man Joy Division und New Order zusammenpackt.
Ja. Ja. Eine coole Geschichte, zu denen es auch einige Dokus von der BBC oder sonst wem gab. Ein paar davon findet man sogar auf YouTube in voller Länge.
Ich glaube, Factory Record Story, ne, die kann man sich anschauen.
Ja. Ich hatte mir letztens eingebildet, ich hätte eine Story dazu. Doch, ich habe die gewiss gesehen, aber die gibt es leider nicht mehr, die ist weg. Bei Arte oder Dreisat.
Ja.
Aber ich glaube, es war bei Arte.
Könnte sein.
Zu New Order gesehen.
Arte Sounds oder so, ja.
Aber leider gibt es die nicht mehr. Also die publizieren ja leider zu viel.
Ja, ja.
Ja. Okay.
Tja, da haben wir es geschafft. Also ich meine, das ist natürlich ein Fass ohne Boden. Ne? Man könnte auch über die ganzen Maxi-Singles von New Order was erzählen, aber am besten hört man sie sich einfach an.
Genau, das sollte man auf jeden Fall jetzt tun. Ich hoffe, dass die meisten von euch das zwischendurch getan haben bei diesem ganzen Name-Dropping. Wovon reden die da? Weil ihr konntet ja genauso wie wir manchmal vielleicht nicht genau zuordnen, welcher Song war denn das jetzt, wenn die da meinen. Und das ist völlig legitim und macht jetzt einfach weiter. Also mehr New Order hören. Und auch Joy Division.
Wir machen nochmal ganz spontan unsere Top 10. Also jeder von uns, also abwechselnd, nennen wir nochmal einen Song von New Order. Insgesamt sind 10, die wir sagen, ja, die gehören einfach mit dazu.
Okay, mal gucken.
Ja.
Wird gut.
Müssen nicht unbedingt Singles sein.
Genau.
Und vielleicht kommen wir gar nicht auf den Namen, dann summen wir es einfach an.
Ja doch, wir kriegen ein paar Namen zusammen. Ich fange dann mit Crystal an.
Ja, gute Idee. Ich sag The Perfect Kiss und zwar bitte in der Full-Length-Maxi-Version.
Ja, sehr gut. Age of Consent.
Ja, genau, hast du gerade schon gesagt. Mhm. Und die B-Seite von True Faith nicht vergessen. 1963. Ein wirklich genialer Song.
Ja, aber da müssen wir jetzt auch True Faith draufsetzen, weil ohne den geht's nicht. Damit hat alles angefangen.
Nein, das stimmt. Also das ist jetzt nicht so, wie wenn Kafka sagt, Blue Monday. Blue Monday nehmen wir auch dazu, ist ja klar, ne? Aber wir sagen jetzt hier ein paar andere. Name-Dropping. Bist du dran? Bin ich dran?
Ich glaube du. Ich habe Two-Face draufgesetzt.
Ich finde zwar das Album insgesamt nicht so gut gelungen, aber den Titelsong, Waiting for the Sirens Call, den finde ich super.
Okay, okay. Dann darf auf dieser Liste Bizarre Love Triangle nicht fehlen.
Das hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt, genau. Da am besten auch die Stephen Hague Maxi-Version. Ja. Remixed by Stephen Hague, der auch für Pet Shop Boys einiges gemacht hat. Dann müsste man mal vielleicht ein bisschen weiter nach hier. Ich habe vorhin schon ein paar Sachen gesagt, jetzt sind wir bei den Maxis. Oh, Spooky finde ich super, von Republic.
Ah ja, muss ich nochmal hören, glaube ich.
Auch die Single-Version als Mini-Mix oder Magi-Mix oder irgendwie sowas heißt das. Das gibt so eine Remix-Version, die ist super.
Ja. Ich glaube, früher mochte ich auch sehr, das bin mir in Vergessenheit geraten, aber wenn ich ihn wieder höre, dann blitzt bei mir ein bisschen was auf. Dann Round and Round.
Mhm, ja, auf jeden Fall. Von Technik kann ich
Technik
auch bestätigen. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, aber vom Music Complete auf jeden Fall bitte Restless.
Naja.
Wie viele haben wir schon? Wir
sind das sind die 10. So, ne? Das sind die 10, ja.
Gut, haben wir es geschafft.
Phew.
Ja. Und hört euch von Joy Division alles an, aber mein neuestes, also wirklich zu empfehlendes Album von den vielen Joy Division Alben ist Closer. Also das Ikonische ist ja hier das mit dem Cover, mit dem Pulsar, ne, mit diesen Wellen da, ne, das ist ja hier Unknown Pleasures, aber ganz toll finde ich eigentlich das Album Closer.
Ja, kann ich mich anschließen.
Und da Isolation als Anspieltipp.
Ja.
Klingt so ein bisschen wie die frühen Depeche Mode. Ja, für das Joy Division Verhältnis ein recht poppiger, fröhlicher Song. Mit einer eingängigen Melodie.
Schön.
Ja.
Ich glaube, dann machen wir einen Deckel drauf, was?
Würde ich sagen. Jo, Leute, ihr habt es geschafft. Ips und Joy Division und New Order. Halleluja.
Und noch weiter hier den Lake-Tober frönen natürlich, ne? Mhm. Das sind ja so kleine Indie-Games, die kosten ein paar Mark, also.
Und wenn ich alle Alben des Sparks Temba geschafft hat, auch gerne auch nochmal wieder auffüllen.
Na dann.
Unser nicht so New Order-lastiges Outro. Da fehlt einfach diese Bassline. Vielleicht kann ich da später nochmal overdubben.
Ja, das wäre schön.
Eigentlich gar keine schlechte Idee.
Manchmal kill und von Jorda.
Tutti Frutti.
Pantamon. Kotze. lost control again.